Vater, wir danken dir an diesem Morgen. Deine Treue ist zuverlässig. Deine Treue ist beständig da. Und wir dürfen des Morgens deine Treue, des Morgens deine Gnade, deine Güte, des Abends deine Treue, die du den ganzen Tag walten hast lassen, verkünden und dir sagen: Ich danke dir und wir danken dir. Wir beten, dass du uns heute hilfst, in besonderer Weise, Herr, uns führst, wenn wir uns noch mit so manchen Psalmen befassen möchten. Wir beten, Herr, um Führung, um Licht und um Öffnung unserer inneren Augen, dass wir dich sehen und dass wir auch es umsetzen können, dass wir auch etwas weitergeben können von diesen Liedern. Wir danken dir, dass wir sie singen dürfen und beten und nachdenken und leben. Herr, wir danken dir für die Poesie aus deinem Wort. Lass auch unser Leben ein Gedicht werden für dich, Herr, für den König. Amen. Wir setzen hier fort heute Morgen mit Psalm 36. Okay. Was ist hier? Ich hätte gern mit Psalm 45 begonnen, weil das wäre ein schöner Anfang gewesen, aber ich bin noch nicht ganz bereit. Nächste Stunde dann. Psalm 36. Die Abtrünnigkeit des Ehrfurchtslosen spricht im Inneren meines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Hier wird etwas zitiert. Es klingt in seinem Herzen noch nach, die Abtrünnigkeit des Ehrfurchtslosen. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Ungerechtigkeit zu erreichen, Hass auszuüben. Die Worte seines Mundes sind Bosheit und Trug. Er hat es aufgegeben, verständig zu sein, Gutes zu tun. Bosheit ersinnt er auf seinem Lager. Er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Ein Psalm, der gar nicht schön beginnt. Ein Psalm, der beginnt mit einer Klage über die Abtrünnigkeit des Bösen, das ihn umgibt in Form von lauter Frevlern. Und zuerst ist die Rede von dem Wesen dieses bösen Abtrünnigen und dann von den Worten. Also wir haben hier einen fünfstrophigen Psalm. Die zwei ersten Strophen sind einfach negativ, weil er das Böse vor Augen hat und er beginnt damit, das dem Herrn zu sagen. Oder eigentlich, es ist hier noch gar kein richtiges Gebet. Das Gebet beginnt in Vers 6. Es ist hier einfach eine Klage. Wem gegenüber steht gar nicht da. Er klagt einfach. Aber nachher, also er klagt über die Abtrünnigkeit des Frevlers, das böse Wesen in Vers 2 und 3 und dann das böse Reden und Sinnen des Frevlers in den Versen 4 und 5. Aber dann wendet er sich Gott zu und preist seine Güte. Und jetzt kommen drei Strophen, die beginnen alle mit der Güte Gottes und sie sind alle Gebet. Und jetzt wird Jahwe angesprochen und nur hier in der Zentrumsstrophe, der dritten Strophe, wird Jahwe angesprochen und zwar am Anfang der Zentrumsstrophe und am Ende der Zentrumsstrophe. Eine fünfzeilige Zentrumsstrophe von den fünf Strophen, in der Mitte ein Fünfzeiler. Jahwe, bis in die Himmel ist deine Güte oder reicht deine Güte. Deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist wie die Gottesberge, die hohen Berge dort in Israel. Deine Gerechtigkeit ist wie die Gottesberge. Deine Gerichte sind eine große Tiefe, wie das Jordantal. Jahwe, du rettest Menschen und Vieh. Also du hilfst, hier im Sinne von du hilfst. Retten und helfen ist im Hebräischen das gleiche Wort. Luther hat schon richtig übersetzt. Du hilfst Menschen und Vieh. Also hier in diesen Versen erpreist die Güte Jahwes, Vers 6 bis 7, Jahwes Güte und Treue ist groß. Und dann Vers 8 bis 10. Und ich merke gerade, ich habe hier irgendwo einen Fehler mit meinen Versen hier. Der Preis der Güte, das geht bis Vers 13. Bitte kann man das, ich bessere das gerade aus. So. Also Römisch 2 ist der zweite Teil des Psalms, ist also ein Gebet. Das sind die Strophen, Strophe 3, Strophe 4, Strophe 5. Und da haben wir also zuerst die Mittelstrophe, das wäre die dritte Strophe, Vers 6 und 7. Jahwes Güte und Treue ist groß. Jahwe, bis an die Himmel reicht deine Güte, deine Treue bis zu den Wolken. Übrigens hier auch ein Parallelismus, allerdings nicht ein synonymer Parallelismus, sondern ein erweiterter. Zuerst die Güte, dann die Treue. Jahwe, bis an die Himmel reicht deine Güte, deine Treue bis zu den Wolken. Übrigens, diese beiden Eigenschaften, Jahwe, seine Güte und seine Treue, werden immer und immer wieder, gehen immer wieder Hand in Hand, werden immer wieder erwähnt. Güte oder Gnade nach Elberfelder, Gnade oder Güte. Und auf der anderen Seite Treue oder Wahrheit. Also Gnade und Wahrheit oder Güte und Treue sind zwei Eckpfeiler des Wesens Gottes. Gnade und Wahrheit, Güte und Treue. Gnade hat zu tun mit Liebe, und Gnade, Güte, Liebe und Treue und Wahrheit hat zu tun mit seiner Heiligkeit. Gott hat zwei Wesen, man kann Gottes Wesen in zwei Charaktereigenschaften gruppieren. Nämlich einerseits die Charaktereigenschaften, die seine Liebe, seine Güte betreffen, seine Gnade, und die anderen Charaktereigenschaften, die seine Treue und Wahrheit und Gerechtigkeit betreffen. Das ist Heiligkeit. Gott ist heilig und Gott ist Liebe. Das ist da auch immer wieder, auch im Neuen Testament wird uns das erwähnt, der Herr Jesus voller Gnade und Wahrheit, voller Liebe und Gerechtigkeit, voller Güte und Treue. Immer diese beiden Pole des Charakters Gottes. Liebe einerseits, Heiligkeit andererseits. Die Treue gehört zur Heiligkeit. Die Güte gehört zur Liebe. Deine Güte und Treue ist groß, die Gerechtigkeit gehört zur Treue, weil Gott gerecht, treu ist er gerecht, und weil er gerecht ist, ist er auch treu. Aber Liebe und Treue, oder Güte und Treue gehört zusammen. Es gibt keine Güte, keine Liebe ohne Treue. Deshalb gibt es auch die Ehe, die ist eingebettet in Treue. Ohne Liebe, ohne Treue keine echte Liebe. Und ohne Liebe keine Treue, keine Wahrheit. Die beiden gehen Hand in Hand. Gottes Güte und Treue sind groß. Und dann haben wir hier dann in der vierten Strophe, diese Güte ist kostbar. Wie kostbar ist deine Güte, Gott? Und Adams Söhne haben Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Man hat bei dieser Bei diesem Gott der Güte hat man Zuflucht. Man kann sich bergen bei ihm. Sie werden sich laben von Mark deines Hauses. Dort kann man richtig von seinem Reichtum leben und sich laben. Das heißt, man hat genug zur Sättigung. Bei ihm ist die Lebensquelle, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Bei ihm ist dann also auch Erleuchtung. Wunderschön hier. Diese Güte also ist erfahrbar für uns, indem wir uns bergen können dort, indem wir von diesem Reichtum schöpfen können. Das ist die Quelle für unser Leben, so wie die Sonne für das Physische. Und das ist die Erleuchtung. Bei ihm ist Erleuchtung. In deinem Licht sehen wir Licht. Das heißt wohl, ich vermute, das heißt, dass in deinem Licht, haben wir Erleuchtung. Wird es hell bei uns, wenn wir von dir in deinem Licht stehen.
Nochmal.
Nein, ich denke, in deinem Licht sehen wir das Licht, ist das gleiche hebräische Wort, ich kann gerade nachschauen. Entschuldigung. Das gleiche Wort. Auf Hebräisch heißt das Ohr. Oh, das Licht. Ohr. Es werde Licht. Yehi Ohr. Bei Yehi Ohr. Und es wurde Licht.
Das ist genauso ausgesprochen wie unser Ohr.
Ja, es wird so ausgesprochen. Langes O. Ohr. Das ist ein Zufall. Und dann die fünfte Strophe, das wäre hier die Strophe Vers 11 bis Vers 13. Lass deine Güte fortdauern denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen aufrichtigen. Der Fuß des Stolzen erreiche mich nicht, und des ehrfurchtslosen Hand vertreibe mich nicht. Dort sind gefallen die Übeltäter. Sie wurden umgestoßen und können nicht aufstehen. Hier kommt er wieder zurück zu dem, wo er angefangen hat. Am Anfang hat ihn das so bedrückt, die Abtrünnigkeit der Ehrfurchtslosen, der Frevler. Aber am Schluss sagt er, der Fuß und die Hand des Frevlers mögen ihn nicht vertreiben. Und zum Schluss sagt er, schau, dort sind sie gefallen. Da liegen sie. Da liegen sie. Jetzt liegen sie schon am Boden. Ja, dort sind sie. Gefallen sind sie. Umgestoßen wurden sie. Die können nicht aufstehen. Jetzt blickt er also auf das Gericht Gottes, der ihnen ein Ende bereitet hat. Hier blickt er prophetisch sozusagen in die Zukunft. Das ist ein poetisches Perfekt, das heißt die dichterische Vergangenheit, spricht aber eigentlich von etwas Zukünftigem, oder? Dort liegen sie schon, die Übeltäter. Sie wurden umgestoßen, von Gott nämlich. Also, das ist eine Bitte hier zum Schluss, dass Gott seine Güte an denen, an den Seinen, an denen, die ihn kennen und die von Herzen aufrichtig sind, fortdauern lassen möge. Seine Güte und seine Gerechtigkeit. Güte und Treue, Güte und Gerechtigkeit. Ein einfacher Psalm, ein schöner Psalm, 5 Strophen, schöne Mitte, sehr einfach. Keine Unregelmäßigkeiten und auch einfach zu gliedern. Ich möchte ja gern heute Nachmittag mit uns gemeinsam einfach einen Psalm gliedern, dass sozusagen ihr macht dann jetzt, was ich jetzt hier gerade tue. Also wir, das ist hier auch nicht so schwer, weil dieser Psalm durch dieses Wort Güte, die steht genau an der richtigen Stelle, das ist dreimal Güte, ja. Und gerade immer am Anfang einer neuen Strophe. Und am Anfang ist es bei Strophe 3 und Strophe 4 und Strophe 5. Und bei Strophe 1 und 2, da ist es der Ehrfurchtslose, der am Anfang steht. Das Reden oder das Tun des Ehrfurchtslosen. So hat man also automatisch schon eine Predigt hier vor sich. Das Lied ist eine Predigt auch. Gut. Das war ein kurzer Blick auf Psalm 36. Psalm 37 würde ich ganz gerne auch anschauen und vor allem eine kurze Gliederung mit uns. Wir können nicht jetzt ins Detail gehen. Es ist ein langer Psalm, aber es ist ein wichtiger Psalm. Es ist ein ABC-Psalm, ein alphabetischer, akrostischer Psalm. Und wir schauen uns ein bisschen diesen Psalm an. Besteht aus 22 Strophen, 22 Buchstaben, 22 Strophen. Jeder Buchstabe eine Strophe. Und das Thema vom Psalm 37, wenn man Psalm 37 ein paar Mal durchliest, dann weiß man sofort, worum es geht. Es wird ständig wiederholt. Ständig. Also, erzürne dich nicht über die Bösgesinnten, ereifere dich nicht über die Täter des Unrechts, denn wie Gras verdorren sie schnell und wie grünes Gewächs welken sie dahin. Beginn hier die wichtigste Aussage oder die zusammenfassende Aussage, die auch der ganze Psalm dann bringt. Eigentlich die ersten beiden Strophen. Die erste Strophe, also A, die A-Strophe. Erzürne dich nicht über die Bösgesinnten, eifere dich nicht. Und dann die B-Strophe, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Lande und hüte die Treue. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Der Zusammenhang ist natürlich hier, man blickt auf die Ehrfurchtslosen. Und da könnte man in Anfechtung kommen. Warum geht's den Ehrfurchtslosen so gut? Und uns und mir, dann geht's so schlecht. Oder wir haben zu kämpfen. Wir trachten danach, dem Herrn zu dienen, und wir sehen oft unsere Sündhaftigkeit und so weiter. Und wir haben nicht so äußerliches Gelingen, aber den Ehrfurchtslosen, den Frevlern geht's gut. Das ist dasselbe Problem wie dem Psalm 73. Also 37 und 73 haben sehr viel Ähnlichkeiten, was das Thema betrifft. 22 Strophen in 9 Gruppen. Die Strophen sind je 2 Strophen oft zusammen, einmal 3 Strophen, einmal 2 Strophen zusammengefasst. Insgesamt aber dann kann man 3 Teile heraussehen, wenn man möchte. Ich meine, dass es hier 3-mal einen größeren Abstand gibt, sodass wir also 3 Teile haben, 9 Gruppen und 22 Strophen. Die 2 Mittelstrophen, das sind die K und L. Die Strophe K und L. K und L sind die 2 Buchstaben, die in der Mitte sind, im Alphabet. K und L, K-Strophe ist 20, die 20er, Vers 20 ist ein Vierzeiler. Und die L-Strophe sind 2 Zweizeiler, also 2 Verse zu je 2 Zeilen. Also durch das Alphabet im Hebräischen sind die Strophen sehr leicht zu erkennen hier. Und man merkt, die Verszählung, man kann nicht immer nach der Verszählung gehen, denn die Verse sind manchmal 4-Zeiler und manchmal sind sie 2-Zeiler. Also, hier in der Übersetzung von Herbert Janssen, da ist das versucht, das darzustellen in Form von Strophen, dass diese 22 Strophen ersichtlich werden. Das Mittelwort, also die Mittelstrophen sind also Vers 20 bis 22, die 2 Strophen hier. Und das Mittelwort ist schwinden, sie schwinden. Wenn man das auszählt, jetzt genau 148 Wörter plus 1 plus 148 Wörter, also exakt das Mittelwort, dann ist das sie schwinden. Das ist eine wichtige Aussage, die mehrmals vorkommt. Die Ehrfurchtslosen vergehen, sie schwinden. Und das ist auch die Antwort auf das Problem des Leidens des Gerechten, während es den Frevlern so gut geht. Denkt dran, sie schwinden. Also hier ist das Mittelwort tatsächlich ein echtes Zentrum. Wobei natürlich das Zentrum, die ganzen 2 Strophen sind, das sind ein Zentrum, aber es passt hier sehr gut. Das Zentrum heißt also, denn die Ehrfurchtslosen kommen um, die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Auen, sie schwinden, im Rauch schwinden sie. Der Ehrfurchtslose borgt und erstattet nicht wieder, der Gerechte ist gnädig und gibt. Denn die von ihm Gesegneten erben das Land, aber die von ihm Verfluchten werden abgeschnitten. Hier haben wir es. Die Gerechten werden das Land erben und die anderen werden abgeschnitten. In der Bergpredigt haben wir das auch. Was sagt der Herr Jesus? Selig die... Wie haben wir es hier? Selig die... reinen Herzens sind, oder? Sie werden das Land erben. Matthäus 5, Vers... Selig die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Selig die Sanftmütigen, das ist Matthäus 5, Vers 5. Das ist genau ein Hinweis auf diesen Psalm. Die Gerechten, hier die Sanftmütigen, dass die sich nicht erzürnen über das Wesen der Ehrfurchtslosen, die sanftmütig bleiben, sie werden das Land erben. Das ewige Land natürlich. In manchen Übersetzungen steht, sie werden die Erde erben. Wir haben das jetzt korrigiert, sie werden das Land erben. Es geht hier um das ewige Land, das Gott den Israeliten verheißen hat. Wenn sie treu sind, werden sie das ewige Land bekommen, wo Gott ewig in seinem Heiligtum wohnen wird. Erster Teil, die ersten 11 Verse, zweiter Teil, die zweiten 11 Verse, dritter Teil, der Rest. Im ersten Teil haben wir diesen Hauptaufruf an die Gerechten, sie sollen sich nicht entrüsten, sondern sollen dem Herrn vertrauen. Und da haben wir jetzt eine ganze Reihe von Imperativen, Befehlsformen. Und diese, man kann die gerade so strophenweise durchgehen. Es ist nicht schwierig hier zu gliedern. Also erstens, erzürne dich nicht. So beginnt die erste Strophe. Erzürne dich nicht, ereifere dich nicht. Und dann kommt eine Begründung, denn sie verdorren schnell und sie welken schnell dahin, diese Ehrfurchtslosen. Also das erste, entzürne dich nicht. Das zweite, vertraue dem Herrn. Das ist die B-Strophe, Vers 3, Vers 4, vertraue auf Jahwe und tue Gutes, wohne im Lande, das heißt, geh nicht weg aus dem Lande, muss nicht verschwinden, sie werden verschwinden, bleib du. Und hüte Treue, das heißt, bleib treu, hüte Treue. Hier ist eine Fußnote in dieser Übersetzung. Die Treue zu hüten kann dasselbe bedeuten wie Hirte von Treue zu sein. Das heißt, sie zu bewahren. Das Wort hüten, weiden kann auch den Sinn haben von hinter etwas her sein. Bleib hinter der Treue her. Das heißt, jage der Treue weiterhin nach im Sinne von bleib treu. Vertraue Jahwe. Vertrauen und Treue, da geht zusammen. Vertraue Jahwe. Bleib treu. Das geht zusammen. Es ist ein Paar. Vertrauen und treu sein ist eine Einheit. Hat nichts zu tun mit Werksgerechtigkeit. Nein, wir vertrauen auf den Herrn und wir bleiben bei dem Vertrauen. Dann das nächste ist drittens, befiehl ihm deinen Weg. Paul Gerhardt hat ein schweres Leben gehabt. Paul Gerhardt, dieser Dichter und auch Pfarrer, das war die Zeit des 30-jährigen Krieges und sie hatten wenig zu essen, wenig. Und dann sagt die Frau zu ihm, du, wir haben kein Geld mehr zum Einkaufen. Dann geht er in den Garten und setzt sich hin und schreibt ein Gedicht. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten, wie heißt es, Pflege des, der die Himmel lenkt. Dieses schöne Lied, das jahrhundertelang Gläubige erquickt hat. Mit diesem Lied kam er zurück zu seiner Frau, um sie zu ermutigen. Befiehl du deine Wege. Und da hat er die Anfangsbuchstaben von dem von diesem Gedicht, also ich weiß nicht wie viele Strophen, 12 Strophen, und das beginnt, das erste Strophe Befehl, zweite Du, dritte Deine, vierte Wege und so weiter. Alle 12 Strophen, Befehl Du Deine Wege, das Gedicht geschrieben und das schöne Lied daraus geworden. Befehl dem Herrn deinen Weg, das heißt nichts, das hat nichts zu tun, dass wir die Befehler sind, die Gebieter über den Herrn, sondern das Anbefehlen heißt das. Dem Herrn etwas anbefehlen heißt es ihm, Herr, ich kann nicht, aber ich übergebe es dir in diesem Sinne, befehl dem Herrn deinen Weg. Wälze, im Hebräischen übrigens heißt es gar nicht Befehl. Im Hebräischen heißt es eigentlich, wälze auf den Herrn deinen Weg. Wälze ihn ab, deinen Weg. Nicht, das war die dritte Strophe, vierte Strophe, sei stille dem Herrn und hoffe auf ihn. Also die dritte Strophe, befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn, wird wiederholt, er wird handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, zu seiner Zeit, ja, aufgehen lassen wie die Sonne, wie das Licht. Und dein Recht wie den Mittag, wie die Mittagssonne, wo sie dann strahlend und warm leuchtet und scheint. Vierte Strophe, sei stille dem Herrn und hoffe auf ihn. Harre auf ihn, hoffe auf ihn ist das gleiche Wort. Harren und hoffen hier. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Er wiederholt hier, sei nicht zornig, was er schon in Vers 1 gesagt hat. Sei stille, bring es dem Herrn, hoffe auf ihn. Das war vierte Strophe. Fünfte Strophe, lass ab vom Zorn und warte. Vers 8, stehe ab vom Zorn und lass deinen Grimm, entflamme dich nicht, es ist nur zum Übel. Denn die Bösgesinnten werden abgeschnitten, aber die auf den Herrn warten, erben das Land. Die Begründung, warum wir nicht zornig sein müssen, wird hier gegeben. Wir brauchen nicht zornig zu sein und auch nicht entrüstet zu sein. Lass ab von dem Grimm, entflamme dich nicht, ärgere dich nicht. Das ist nur zum Schlechten, sich zu ärgern über die anderen, denen es so gut geht und mir so schlecht. Das ist nicht zum Guten. Und die Begründung, warum wir uns nicht ärgern müssen, weil die Bösgesinnten abgeschnitten werden. Das heißt, es kommt Gericht. Aber die auf den Herrn warten, die bekommen das Land, die erben das Land. Hier ist das erste Mal, wie oft das jetzt noch gesagt wird. Wir werden gleich sehen, wie oft das vorkommt. Die Gläubigen, die auf den Herrn warten, die erben das Land, das ewige Land. Für den Juden war das natürlich ein irdisches, ewiges Land. Der konnte gar nicht über das hinaus denken. Gab's diese jenseitige Hoffnung, kennt der Jude nicht. Es gibt nur dieses diesseitige, aber eine ewige Hoffnung. Ein ewiges Diesseits gibt es für den Juden. Und dann, nächste Strophe, schau auf das Ende, Vers 10. Und noch um ein kleines und der Ehrfurchtslose ist nicht mehr und siehst du dich um nach seiner Stätte, ist er nicht da. Aber die Gebeugten erben das Land und erfreuen sich an Fülle. Nun hier steht, wortwörtlich steht hier kein Imperativ, aber nur der Gedanke, nämlich schaust du dich um, er ist schon weg. Schau auf das Ende. So schnell geht es. Aber die Gebeugten erben das Land. Das ist das Ende der Gebeugten. Sie bekommen das Land. Die Gebeugten hier sind die Elenden, die Armen, die von den anderen niedergedrückt werden, sodass sie sich bücken müssen. Gebeugt. Hier im Hebräischen. Die Gebeugten erben das Land und erfreuen sich an Fülle von Shalom. Shalom ist für Friede in jeder Hinsicht. Wohlergehen. Shalom ist mehr als nur Waffenstillstand. Shalom ist Heil und Wohlergehen, Gesundung und Friede und Gedeihen. Das gehört alles zusammen. Shalom ist ein sehr breites, sehr schönes Wort. Der Friede Gottes sei mit dir, das Wohlergehen Gottes, das er dir schenkt. Dann kommt er zu einem zweiten Teil, Vers 12 bis 22. Wiederum 11 Verse jetzt. Jetzt wird das Los der Frevler genauer beschrieben. Ist interessant, hier kommt 7-mal der Frevler vor. In den anderen 2 Teilen kommt er nochmal 7-mal, sodass wir also 14-mal Frevler haben. Und dann haben wir übrigens im ganzen Vers haben wir 21 Mal Gerechte oder ähnliche Begriffe für den Gerechten. Also die 7er Zahl ist hier auch eingewoben. Ja, das Los der Frevler, das geht hier Vers 12, der Ehrfurchtslose, der Frevler sind gegen den Gerechten. Also er plant gegen den Gerechten Böses, fletscht seine Zähne gegen ihn. Mein Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Und wir sollen auch dorthin schauen. Nächste Strophe. Die Frevler haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um zu fällen den Gebeugten und den Armen und hinzuschlachten, die in Aufrichtigkeit wandeln. Ihr Schwert dringt in das eigene Herz und ihre Bogen werden zerbrochen. Übrigens, hier haben wir eine Unregelmäßigkeit. Hier haben wir zwei Buchstaben in 6 Zeilen. Das ist also eine Strophe, wo zwei Buchstaben drin sind, nämlich das Tet und das Chet in einem 6-Zeiler. Also hier sieht man, sogar in so regelmäßigen Psalmen gibt es manchmal eine Unregelmäßigkeit. Da hat er jetzt nicht, da hat er der praktisch dieses Chet, dieser Buchstabe Chet ist nur ein Vers, nämlich der Vers 15. Das Vorgehen, Vers 14, 15, ihr Vorgehen gegen die Gerechten, Sie haben das Schwert gezogen, haben den Bogen gespannt, um den Gerechten, den Gebeugten zu fällen, zu töten, hinzuschlachten. Es geht weiter, Vers 16 bis 22, das sind jetzt einige Strophen, die wir zusammennehmen. Vers 16, besser ist das Wenige der Gerechten als der Überfluss vieler Ehrfurchtsloser. Denn die Arme der Ehrfurchtslosen werden zerbrochen, doch der Herr, Jahwe, stützt die Gerechten. Ich meine, wir könnten hier einen eigenen Punkt machen, aber ich habe jetzt die zusammengenommen, vielleicht kann jemand von euch das besser gliedern. Vers 18 und 19, Jahwe kennt die Tage der Lauteren und ihr Erbteil wird ewig sein. Sie werden nicht zuschanden zur Zeit des Übels und in den Tagen des Hungers werden sie satt. Hier ist also ein Vergleich zu einerseits die einen, die Ehrfurchtslosen, andererseits die anderen, die Gerechten. Hier wird wieder betont, Vers 18, ihr Erbteil wird ewig sein. Es geht um das ewige Land. Sie werden das Land erben, das ewige Erbteil. Dann haben wir den Schlussteil. Das geht von hier Vers 22 weg. Es sind noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Strophen. Sind Sie soweit? Kann ich die nächste Folie? Noch nicht ganz. Also es geht dann, die nächste Strophe ist dann 23 und 24, die Strophe M. Entschuldigung, ich habe den Vers 20 und 21 und 22 nicht gelesen, merke ich gerade. Die Ehrfurchtslosen kommen um, die Feinde Jahwes sind wie die Pracht der Auen, sie schwinden, im Rauch schwinden sie. Der Ehrfurchtslose borgt und erstattet nicht wieder, aber der Gerechte ist gnädig und gibt, denn die von ihm Gesegneten erben das Land. Wieder der Gedanke, sie erben das Land. Aber die von ihm Verfluchten werden abgeschnitten. Das war diese Mittelstrophe, die zwei Mittelstrophen, 20, Vers 20 die eine und Vers 21, 22 die andere. Jetzt gehen wir so weiter zum dritten Teil. Da wird jetzt besonders betont, dass der Herr die Hilfe für die Gerechten ist. Das wird hier, kommt recht stark. Viele Strophen von diesem dritten Teil sprechen davon. Die Hilfe Jahwes für die Gerechten. Erstens, Vers 23, 24, er befestigt und stützt sie. Von Jahwe werden befestigt die Schritte des Mannes und an seinen Wegen hat er gefallen. Wenn er fällt, wird er nicht hingestreckt, denn Jahwe stützt seine Hand. Also die Schritte werden befestigt und die Hand wird gestützt. Füße und Hand oder Beine und Hand hier. Er befestigt sie, er stützt sie, der Herr, er ist da, er ist ständig da, die Schritte macht er fest, sodass sie nicht wanken, dass sie nicht die Knie schlottern müssen Und die Hand, er nimmt einen bei der Hand, sodass man nicht umfällt. Zweitens, er versorgt sie, Vers 25, 26. Ich war jung und bin alt geworden und nie sah ich den Gerechten verlassen, noch seinen Nachkommen, seinen Samen nach Brot gehen, also seine Kinder um Brot betteln. Den ganzen Tag ist er gnädig und leid und sein Same ist zum Segen. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass er nicht Mangel hat, weil er den ganzen Tag gnädig ist und anderen Leid borgt, hergibt. Übrigens, das Leihen, wenn man etwas verleiht, heißt, dass man sich innerlich losgesagt hat. Wenn ich jemandem etwas leihe, dann heißt das, ich gebe dir es, wenn du es wieder zurückgibst, schön. Wenn nicht, ich habe es losgelassen. Leihen ist also mit einem innerlichen Loslassen. Also man muss dann nicht traurig sein, wenn man es nicht zurückbekommt. Es gibt ja Fälle, wo man es nicht zurückbekommt, was man ausgeliehen hat. Also so schreibt es hier. Ich war jung und bin alt geworden und ich selber habe das so erlebt offensichtlich, aber auch andere hat das nie gesehen, dass Gerechte von Gott verlassen wurden. Man muss hier wissen, dass im Alten Testament war es ein großer Segen vom Herrn, wenn es einem gut geht, also ich meine jetzt materiell gut geht, wenn die Kuh Junge bringt. Und die Ziegen vermehren sich und die Schafe vermehren sich, das ist ein Segen des Herrn und das Getreide wächst und man bringt viel Ernte ein und es kommt kein Wurm, oder kein Schädling, der die Saat auffrisst und so. Also das war der Segen des Herrn und er sagt, wenn jemand, ich habe das noch nie erlebt, dass einer gerecht war und der Herr hat ihn verlassen. Aber wenn man nämlich nicht mit dem Herrn lebt, dann kommt die Dürre, kommt kein Regen, dann bringen die Kühe keine Jungen mehr und dann hat man keine Kühe mehr und so weiter und keine anderen Tiere und dann geht es einem schlecht. Also in diesem Sinne, materieller Reichtum ist für den Juden ein großer Segen des Herrn. Neutestamentlich muss das nicht so sein. Denn gut, es gibt ja auch im Alten Testament Ausnahmen. Zum Beispiel denken wir an Hiob. Hiob war ein Gerechter. Es ging ihm auch sehr, sehr gut. Aber dann kommt die Zeit, wo es ihm ganz schlecht geht. Aber wir erfahren, dass das eine Prüfung war, eine spezielle Prüfung. Das hat Hiob nicht gewusst, das Gespräch zwischen Gott und dem Satan. Aber wir dürfen das von Anfang an mitbekommen. Wir dürfen hinter die Kulissen schauen. Also in dem Fall gibt es ganz sicher Ausnahmen. Auf der anderen Seite, Hiob wurde nicht verlassen. Hiob wurde auch in der schweren, schweren Zeit von Gott getragen. Und Gott hat ihn als Belohnung dann doppelt gesegnet. Nochmal, wir dürfen die Erfahrung von David stehen lassen und wir dürfen aber nicht die Lehre ziehen, es ist unmöglich, dass ein Gerechter betteln muss. Ja. Es gibt Gerechte, die verarmen. Es gibt Gerechte, die dann angewiesen sind auf andere, die sie versorgen. Nun, sie dürfen natürlich dem Herrn betteln und der Herr kann dann ihnen Versorgung zukommen lassen über andere Geschwister, die sie dann versorgen. Es ist natürlich schon sehr beschämend, wenn man da wie der Bettler da am Bahnhof dahin geht. Könntest du mir bitte eine Zigarette geben? Gibst mir 2 Franken, 2 Euro? Der Gläubige darf zum Herrn kommen und darf beim Herrn betteln und der Herr wird hier kommen und versorgen. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und das andere, das ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden, in dem Sinne. Heißt also nicht, dass Gläubige nicht verarmen, sondern dass sie nicht betteln müssen von den Menschen, sondern dass sie zum Herrn kommen dürfen der sie versorgen wird. Der Herr versorgt sie. Drittes ist hier die Verse 27 und 28 ist eine Strophe und 28c und d und 29 ist auch eine Strophe. Zwei Strophen hier. Weiche vom Bösen und tue Gutes, bleibe auf ewig, denn Jahwe liebt das Recht und verlässt seine Frommen nicht. Er, der das Recht liebt, verlässt sie nie. Verlässt sie nicht. Bleibe, wohne, könnte man übrigens auch hier übersetzen, wohne auf ewig, das heißt dasselbe Gedanke wie vorher, bleib im Land, bleib dort wohnen, geh nicht nach Ägypten, wenn in Kanaan Hungersnot ist, wie der Abraham, sondern bleib im Lande, der Herr wird dich versorgen. Und denn die Gerechten erben das Land, wieder der Gedanke, die Gerechten bekommen das Land und wohnen darin ewiglich, immer da. Es gibt eine ewige Wohnung im Land in der Zukunft und die Ehrfurchtslosen werden vergehen, im Gegensatz. Dann die nächste Strophe, daher wanken die Gerechten nicht, Vers 30, 31, der Mund des Gerechten tut Weisheit kund und seine Zunge redet recht, die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Schritte wanken nicht. Das ist hier im Gegensatz zu der nächsten Strophe, also der Mund des Gerechten redet Rechtes, redet Wahrheit. Im Gegensatz zur nächsten Strophe, der Ehrfurchtslose, der lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Aber der Herr, Jahwe, überlässt ihn nicht seiner Hand und verurteilt ihn nicht, wenn er gerichtet wird. Der Herr schützt sie also vor den Frevlern und er rechtfertigt sie vor den Frevlern. 32, 33. Und dann kommt ein Ergebnis. Dann kommt ein Schlusssatz oder längerer Schlusssatz. Harre auf Jahwe und halte seinen Weg ein. Er wird dich erhöhen, das Land zu erben. Hier noch einmal die Wiederholung, dass der Gerechte das Land erben wird. Wenn die Ehrfurchtslosen abgeschnitten werden, wirst du zusehen. Also harre auf Jahwe, halte seinen Weg und achte auf die Zukunft des Frevlers und achte auf deine Zukunft. Das ist dann, sind dann die nächsten Verse, also das ist dann 35 und 36, nächste Strophe, und auch 37 und 38, derselbe Gedanken. Ich sah einen Ehrfurchtslosen, der gewalttätig war, der sich ausbreitete wie ein heimischer üppiger Baum, und man ging vorbei und siehe, er war nicht mehr. Und ich suchte ihn und er wurde nicht gefunden, er ist verschwunden. Wie im Zentrumsvers gestanden ist, die Rechten, sie schwinden. 37, achte auf den Lauteren, sieh auf den Aufrichtigen, dass es eine Zukunft gibt für den Mann des Friedens. Der Friedensmann ist hier der Gläubige, der Gerechte, der Mann, der mit Gott in Frieden ist und dem der Herr Frieden gibt und Wohlergehen letztlich im ewigen Lande. Aber die Abtrünnigen werden vernichtet allesamt, es wird abgeschnitten die Zukunft der Ehrfurchtslosen. Aber die Hilfe der Gerechten ist von Jahwe her, das ist jetzt die Schlussstrophe 39, 40. Die Hilfe der Gerechten ist von Jahwe her, der ihre Schutzwehr ist in der Zeit der Not. Und Jahwe hilft ihnen und lässt sie entrinnen. Entrinnen lässt er sie den Ehrfurchtslosen und er rettet sie, denn sie nehmen Zuflucht zu ihm. Und damit schließt dieser lange Psalm, der einem in die Zukunft blicken lässt. Die Zukunft einerseits des Frevlers und die Zukunft andererseits des Gerechten. Ich wiederhole, das Land erben. Das war jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal zähle ich hier, mindestens 6 Mal hier, dass sie erben das Land. Nein, es ist 7 Mal, wenn man das auch noch hinzuzählt, dass es eine Zukunft gibt für den Gerechten. Also könnte man hier sogar eine Siebenerzahl sehen, dass es siebenmal wiederholt wird, dass die Gerechten eine herrliche Zukunft haben. Gut, das ist Psalm 37. Damit schließen wir jetzt hier das erste Psalmbuch ab. 41 hatten wir uns ja schon angeschaut. Das zweite Psalmbuch, Psalm 42, da wollen wir uns ein paar nur herausgreifen. Wir hatten diesen Psalm 42 und 43. Psalm 42 und 43, da habe ich keine Folie, das heißt, ich habe meine Folie nicht fertig bekommen. Aber Psalm 42, 43 ist ein dreiteiliger Psalm. Und zwar, wenn wir Psalm 42 ansehen, er besteht übrigens aus, wenn ich jetzt sage 42, dann müsst ihr immer denken, da gehört 43 hinzu. Also ich behandle den 42er Psalm und den 43er als einen Psalm. Also dieser Psalm besteht aus 11 mal 17 Wörtern. 11 mal 17. Es kommt 17 mal Elohim vor. 17 mal das Wort Gott in diesem 42-43er. Und diese drei Teile sind 42, 2 bis 6, 42, 7 bis 12 und 43, 1 bis zum Schluss. 1 bis 5. Also ein Dreiteiler mit jeweils einem Refrain zum Abschluss. Harre auf Gott, also was bist du so aufgelöst, meine Seele, und bist unruhig in mir, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für das Heil seines Angesichts oder dass er das Heil meines Angesichts ist. Der Refrain ist fast gleich, nicht ganz gleich, aber die letzten zwei Wörter sind manchmal ein bisschen anders. Dadurch ist der Psalm natürlich von automatisch schon gegliedert. In der ersten Phase oder im ersten Teil geht es um Sehnsucht nach Gott. Im zweiten Teil geht es um die Erinnerung an Gott. Und im dritten Teil geht es um Vertrauen in Gott. Erster Teil Sehnsucht nach Gott, zweiter Teil Erinnerung an Gott und dritter Teil Vertrauen in Gott. Der erste Teil klingt so hoffnungslos, ohne Hoffnung. Vers 3, wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir zur Speise geworden, Tag und Nacht. Und wenn man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich denken, will ausschütten meine Seele in mir. Es ist negativ, der erste Teil. Der zweite Teil ist, da kommt Hoffnung hinein, Vers 7 bis 12. In Vers 9 nämlich sagt er, des Tages wird Jahwe seine Güte entbieten und des Nacht wird sein Lied bei mir sein. Jetzt kommt Licht hinein. Jetzt denkt er an Jahwe, der seine Güte entbieten wird, das heißt befehlen und schicken wird. Und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Und hier sind wir exakt im Zentrum. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Das Wort Gott meines Lebens ist das Mittelwort, exakte Mittelwort. Und dieser Vers 9, des Tages wird Jahwe seine Güte entbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Das ist exakt die mittlere Verszeile. Die Mittelverszeile von dem ganzen Psalm. Hier ist das Zentrum. Er denkt an Jahwe, den Bundesgott. Und wenn ich richtig bin, ist das das einzige Mal, wo Jahwe vorkommt. Stimmt's? Kommt nur hier vor, nur im exakten Zentrum erinnert er sich an Bundesgott Jahwe. Sonst das Wort Gott kommt, wie gesagt, wie gesagt, 17 Mal vor, aber Jahwe nur hier. Er denkt also an den Bund Gottes und das bringt ihm Hoffnung. Die dritte Phase oder dritte Teil ist dann von mehr Vertrauen und von viel Hoffnung geprägt. Vers 3, in 43,3. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zum Berge deiner Heiligkeit und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Jubelfreude ist und dir danken mit der Laute. Gott, mein Gott. Jetzt ist er in die Gegenwart Gottes geführt und er in seinen Gedanken, dorthin geführt und und die Hoffnung ist jetzt da. Bald wird die tatsächliche Rückführung kommen und ich werde wieder zum Haus Gottes kommen. Also möglicherweise hier ein Psalm aus dem Exil. Also ein Psalm, der das Volk Gottes im Exil, in der Verbannung sieht und sie wünschen sich zurückzukommen. Wann werde ich kommen? Wann werde ich zurückkommen? Wann werde ich Gott wieder schauen dürfen? Und dann ist diese Hoffnung hier in Vers 3 von 43. Bald kommt diese Rückführung. Dann werde ich wieder sein auf dem Berge deiner Heiligkeit zu deinen Wohnungen und so werde ich kommen zum Altar Gottes. Zum Altar Gottes. Dann werde ich wieder stehen da als Priester und am Altar dienen dürfen. Denn hier spricht ein Levit. Das ist nämlich ein Psalm der Söhne Korachs. Und die Söhne Korachs waren Leviten. Und die Leviten dürfen in das Heiligtum Gottes hineingehen und dort Opfer darbringen und so weiter. Beziehungsweise die Opfergeräte bedienen. Die Priester haben die Opfer selber dargebracht, aber die Leviten haben die Hütte bedient. Dann darf ich wieder dort sein, zu Gott, der meine Jubelfreude ist. Und dir danken mit der Laute, also mit einem Musikinstrument. Gott, mein Gott, was bist du aufgelöst, meine Seele, und bist unruhig in mir? Warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Er, das Heil meines Angesichts und mein Gott. Also hier ein sehr schöner, also poetisch sehr, sehr schön dargestellter Psalm mit der Zahl 17, mit dem Dreier, mit im exakten Zentrum, mit Jahwe im Zentrum. Also genau wie man sich's wünscht für einen schönen poetischen Psalm. Damit schließen wir heute Morgen die erste Stunde. Wir stehen auf zum Gebet. Psalm 45. Psalm 45 sticht heraus aus diesen Korach-Psalmen aus dieser siebener Reihe. Er ist nicht das Zentrum. Man hätte fast geglaubt, man könnte das meinen, dass er das Zentrum, aber aus irgendeinem Grund ist er das nicht. Aber er ist ein spezieller Psalm. Es heißt hier nach der Melodie Lilien von den Söhnen Korachs eine Unterweisung, ein Lied der Liebe. Ein Lied der Liebe, das wohl, wie wir vom Inhalt her dann merken, ein Hochzeitslied ist. Sechsmal der König und einmal die Königin werden hier erwähnt. Beziehungsweise die Tochter. Die Tochter dürfte wohl die Braut sein, des Königs Tochter. Könnte die Braut sein. Wir wollen uns einige Punkte anschauen. Aber zuerst zur Form. Die Form ist hier sehr schön. Da es hier ja um lauter Herrlichkeit geht, erwarten wir die Zahl 23. Also, Vers 1 und 2 hat 23 Wörter. Entschuldigung, Vers 2 und 3, das ist die erste Strophe. Erste Strophe hat 23 Wörter. Die zweite und die dritte Strophe zusammen hat zweimal 23 Wörter. Zweite Strophe und dritte Strophe, das ist Vers 4 bis 6 und Vers 7 bis 8, hat 23 Wörter, also zweimal 23 Wörter. Insgesamt 46 für die beiden Strophen. Das heißt, die sind nicht exakt geteilt hier in der Mitte. Und ebenso, dann kommt ja die Mittelstrophe, das ist Vers 9 und 10. Die hat nicht 23 Wörter, sondern nur 18 Wörter. Die sticht, also die fällt durch Wörter nicht auf. Ist nichts Besonderes. Aber die Strophe 5 und 6, die zwei Strophen, die danach folgen, genau wie vorher, die zwei Strophen, die vorher waren, zweimal 23 Wörter. Das wäre also Strophe 5 und Strophe 6. Die Strophe 5 von 11 bis 13 und die Strophe 6 von 14 bis 16 hat 23 Wörter. Und der Schluss hat hier nur 19 Wörter, ist nichts Besonderes. Aber diese 23 hat er also mindestens 5-mal eingebaut. Und noch etwas, die Mittelstrophe, das sind diese die mittleren Zeilen, hier das wäre die Zeile 9a, 9b, 10a, sind 14 Wörter umrahmt von vorne 3x23 und hinten 3x23. Also die Mittelzeilen, drei Mittelzeilen, haben vorher 3x23 und hinten 3x23 Wörter. Das hier also zur Form. Wir haben 7 Strophen. Entschuldigung, 7 Strophen, aber 9 Gruppen stimmt nicht. Ich habe hier wieder was falsch. Entschuldigung. Wir haben hier 7 Strophen. Und die Mittelstrophe also ist die Vers 9 und Vers 10. Am Anfang steht die Schönheit des Königs. Hier, wenn das in der Überschrift heißt, ein Lied der Liebe, hat das nichts zu tun mit einem sinnlichen, sentimentalen Liebeslied, sondern es ist eher ein schöner Gesang über die Liebe des Königs zu seiner Braut, der königliche Bräutigam zur königlichen Braut, ein Unterweisungsgedicht. Und er beginnt mit Vers 2, mein Herz wallt von schönem Wort, ich sage meine Gedichte dem König. Meine Zunge ist Schreibzeug eines meisterlichen Schreibers. Du bist schöner als die Söhne der Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Ein Lied das hier die Schönheit auch in der Sprache, auch in der die Worte durch Worte ausdrückt, der Dichter kocht und siedet, sagt er, mein Herz wallt, das ist, wenn es Wasser wallt, dann kocht es, oder? Mein Herz kocht. Es wallt, nicht einfach frei drauf los, von Leidenschaften getrieben, sondern die Zunge des Dichters ist gebändigt. Er sagt, meine Zunge ist ein Schreibzeug eines meisterlichen Schreibers. Also es geht hier um ein Kochen, das sehr, sehr gebändigt ist, nicht getrieben von irgendwelchen Leidenschaften. Ja. Und es wallt von guten Worten, von schönem Wort. Die Zunge ist hier wie ein Griffel in der Hand des Meisterschreibers. Sie redet nicht einfach drauf los, rastet nicht aus. Nein, sie hat keinen freien Lauf. Die steht genau in der Macht des Schreibers. Diese Zunge, des Dichters, diese Zunge. Sehr wichtige Lektion, die man hier daraus ziehen kann für das eigene Reden. Die Zunge muss gebändigt werden und man muss schauen, dass die Zunge nicht frei drauf los spricht. Sie muss ein Griffel sein, ein Schreibzeug des Meisters. Und wir sind der Meister und wir sollen es auch über sein, über unsere Zunge. So schwer das auch ist, und Jakobus sagt ja, wie schwer das ist, aber der Herr Jesus kann sie bändigen. Ein Mensch kann sie nicht bändigen. Hier ist ein Gedichter mit einer gebändigten Zunge. Für wen sind diese Worte? Für den König, sagt er. Daraus lernen wir, es geht ja um Anbetung, offensichtlich ist das eine Anbetung. Daraus lernen wir etwas über Anbetung. Die Anbetung darf nicht von außen angeheizt werden. Es gibt heute ein völlig falsches Verständnis von sogenannter Lobpreisstunde oder wie sie das nennen. Ja. Das ist, hat sich verselbstständigt zu einer eigenen Theologie. Das Wort Lobpreis wird verbunden mit charismatischen, sentimental angeheizter Anbetung, hat aber nichts zu tun mit Anbetung, ist nicht Anbetung. Übrigens ist Anbetung in der Schrift eine Haltung. Das Wort heißt nämlich Huldigung. Und eine Huldigung, das Huldigung ist eine Haltung eines dessen, der anbetet. Das war in der Körperhaltung ausgedrückt, der hat sich niedergeworfen, manchmal einfach mit der Stirn zur Erde, wie Abraham und andere. Also Huldigung, deshalb bin ich auch für die Übersetzung von Huldigung, nicht Anbetung. Ich habe, wenn man die Offenbarung liest, kommt das Wort Anbeten sehr oft vor. Dort sollte man aber immer Huldigen übersetzen. Viel, viel besser. Das Wort Huldigen ist zwar ein altes Wort, ich weiß das, und die Leute verwenden es nicht mehr so oft. Aber man versteht es schon noch. Genau das ist nämlich hier gemeint. Also nicht eine, manche meinen, sie beten an, aber sie beten Gott an, sie beten aber nur sich selbst an und ihre eigenen Gefühle. Also ein meisterlicher Dichter, er ist sich seiner hohen Aufgabe bewusst. Er plappert nicht einfach drauf los. Du bist schöner als die Söhne der Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Als ob jetzt der König plötzlich vor ihn getreten wäre, bricht der Psalmdichter in Bewunderung aus. Er hatte Einleitung gehabt in Vers 2 und jetzt sagt er, jetzt spricht er gerade den König an. Du bist schöner als die Söhne der Menschen. Du bist schöner als die Menschen. Der schaut hier auf mit den Augen des Herzens, mit den inneren Augen. Und er sieht in dem König, in dem menschlichen König, sieht er mehr drinnen. Er schaut den menschlichen König an und er sieht dahinter einen göttlichen König fast. Denn er spricht ihn später sogar als Gott an, werden wir gleich dazu kommen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Anmut ist hier das Wort, von dem wir auch das Wort Gnade bekommen. Anmut hat zu tun mit Schönheit, Graziosität, sagt man früher. Graziös, gnädig. Gnädige Dame, hat man gesagt, oder? Gnäfrau. Da steckt dieser Sinn von Anmut drinnen. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Darum, weil solche guten, schönen Worte aus seinem Munde kommen. Nicht aus dem Mund des Dichters. Er spricht jetzt von dem König. Du bist schöner als die Söhne der Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Nicht mehr der Dichter ist jetzt. Nicht mehr die Worte des Dichters sind, des Schreibers sind jetzt wichtig. Jetzt sind plötzlich die Worte des Königs wichtig, die über seine Lippen kommen. Ich denke hier an Lukas Kapitel 4, Vers 22. Alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Anmut, die aus seinem Munde kamen. Worte der Gnade. Das gleiche Wort für Anmut. Über die Worte der Anmut, die aus seinem Munde gingen. Über die schönen Worte aus seinem Munde. Was kommt aus unserem, Anwendung für uns, was kommt aus unserem Munde? Sind das auch Worte der Anmut? Kolosser 4, Vers 6, euer Wort sei alle Zeit in Anmut. In Gnade, übersetzt Elberfelder. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, aber das Wort heißt hier, Luther sagt lieblich. Das Wort ist die ursprüngliche Bedeutung von Gnade, ist Anmut. Das, euer Wort sei alle Zeit in Anmut gesprochen. Das heißt, was Schönes, mit Salz gewürzt. Gut schmeckend also. Es soll nicht nur schön sein, sondern auch gut schmecken, was wir sagen. Herzlich, Liebeswürze. Weiter zum Psalm. Geht es hier also um die Schönheit des Königs. Du bist schöner als die Söhne der Menschen. Das heißt, du bist im Sinne wohl, du bist der Schönste überhaupt. Du ragst aus den Menschen hervor. Man verwundert sich, was ist das für ein Mensch? Was muss das für ein Mensch sein, der hier beschrieben wird, dieser König? Ist es einfach Übertreibung oder ist es, sieht er hinter dem König einen besonderen König? Sieht er hinter dem David einen Sohn Davids, einen besonderen Sohn Davids? Verse 4 bis 6 haben wir die Macht des Königs, hier der König als siegreicher Kämpfer, man kann auch schreiben die Macht des Königs. Gürte dein Schwert an die Hüfte, du Held, du Starker, heißt es, deine Hoheit und deine Pracht. Und deine Pracht, sie ist siegreich, sei siegreich, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Entschuldigung, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut der Gerechtigkeit. Und furchtgebietendes lehre deine Rechte. Deine Pfeile sind scharf, Völker fallen unter dir hin, sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Also hier ein starker, siegreicher König, ein Kämpfer, ein Held. Übrigens wird das Wort Held manchmal auch für den Herrn selbst verwendet. Jahwe ist ein Kriegsmann. 2. Mose 15, Vers 3. Psalm 24 haben wir gelesen, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und heldenhaft. Psalm 24, Vers 8. Seine Hoheit, seine Pracht, also er ist nicht nur, er trägt nicht nur das Schwert, er trägt auch Pracht, also eine schöne Kleidung. Achten wir bitte darauf, dass die Bibel öfters über Kleidung spricht. Ich möchte jetzt nicht über Kleidung predigen, aber wir haben immer wieder so Stellen in der Bibel, wo von Kleidung die Rede ist und wo wir es ganz vergessen, dass hier von Kleidung die Rede ist. Hier ist von Kleidung die Rede. Und ich habe mal mir das zum Ziel gesetzt, da war eine Diskussion unter Christen über Kleidung, und da habe ich mir zum Ziel gesetzt, jetzt schaue ich mal, was sagt eigentlich die Bibel über Kleidung. Ich habe ein Studium angefangen, ich bin gar nicht fertig geworden. Es waren so viele Verse über Kleidung, dass ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, die Bibel sagt nicht viel über Kleidung, und dann sehe ich, Seite für Seite komme ich immer wieder auf Stellen. Ich habe dann aufgehört damit, aber vielleicht sollte ich das weitermachen und mal dann eine Zusammenstellung machen. Hier also ist die Rede von einer prachtvollen Kleidung. Kleider machen Leute. Was man anhat, ist gar nicht unwichtig, überhaupt nicht unwichtig. Sei siegreich, zieh aus für die Sache der Wahrheit und Sanftmut der Gerechtigkeit. Ein interessanter Ausdruck, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut der Gerechtigkeit. Er sagt zwei Dinge, Wahrheit und Sanftmut. Bei Sanftmut kommt ein Genitivobjekt hinzu, der Gerechtigkeit, das bezieht sich wahrscheinlich auf beide vorausgehenden Hauptwörter. Also die Wahrheit und die Sanftmut sind die Hauptwörter und der Gerechtigkeit ist eine Beifügung, die wahrscheinlich für beide Glieder von vorher treffen. Also eine Wahrheit der Gerechtigkeit und eine Sanftmut der Gerechtigkeit. Das heißt, das ist ein hebräischer Ausdruck für gerechte Wahrheit und gerechte Sanftmut. Was ist eine gerechte Wahrheit und was ist eine gerechte Sanftmut? Nun, unsere Wahrheit muss eine gerechte Wahrheit sein. Was heißt denn gerecht? Gerecht heißt Gott entsprechend. Gott ist gerecht und wenn wir gerecht sind, dann sind wir Gott entsprechend, seinem Wesen entsprechend. Das heißt, die Wahrheit ist dem Wesen Gottes entsprechend und die Sanftmut ist dem Wesen Gottes entsprechend. Also eine Wahrheit gepaart mit göttlicher Gerechtigkeit und eine Sanftmut gepaart mit göttlicher Gerechtigkeit. Wir sollen ja wahr sein und wir sollen auch sanft sein. Aber in dem allen muss sich das Wesen Gottes widerspiegeln. Heiligkeit und Liebe, Wahrheit und Sanftmut, das gehört zusammen. Nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig, sagt der Herr Jesus. Das ist eine richtige Sanftmut, eine Sanftmut, wie Gott sie hat. Das heißt nicht, dass diese Sanftmut nicht zornig sein kann. Gott kann nämlich zornig sein. Es gibt eine göttliche Sanftmut, die ist nicht gleich wie einfach ein weicher Mensch, der bei allem weich ist. Das ist falsche Sanftmut. Es gibt auch eine Sanftmut, die weiß, Moment, hier geht's um Wahrheit und hier kann ich nicht einfach nachgeben. Ja, Sanftmut heißt nicht, dass man immer nachgibt. Wenn es um die Wahrheit geht, darf ich nicht nachgeben. Die Frage ist, in welcher Art und Weise ich spreche, in welcher Art und Weise ich auftrete. Aber ich darf nicht nachgeben, wenn es um die Wahrheit geht. Zieh also aus für die Sache Gottes. Übrigens, der Herr Jesus, als er vor Pilatus stand, das war Sanftmut und Wahrheit gepaart. Der bleibt ganz ruhig, aber er sagt ganz scharfe Worte. Wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Ich bin ein König, ich bin in diese Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Und er bleibt ganz ruhig, aber er sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben wäre, von oben. Da spricht er in Sanftmut, aber eine ganz wichtige Wahrheit. Und der Pilatus merkt plötzlich, er steht hier einem Richter gegenüber. Hier stehen sich zwei Richter gegenüber, dort in Johannes 18 und 19. Also, dieser König als siegreicher Kämpfer. Dann haben wir Vers 7 und 8. Ist die Rede von der Hoheit, von dem hohen Stand oder von dem hohen Status dieses Königs. Und zwar, was die Regierungsdauer betrifft und die Moral betrifft, überhaupt was sein Wesen betrifft. Ich merke gerade, ich habe einen Vers nicht gelesen, wenn ich da kurz noch zurückgehen darf. Vers 5 am Ende. Furchtgebietendes lehre dich deine Rechte, deine Pfeile sind scharf, Völker fallen unter dir hin, sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Hier ist also die Rede von den Pfeilen. Dieser König ist ein Kämpfer, aber er kämpft für die Wahrheit und die Feinde müssen alle fallen. Dieser König ist Sanftmut, ja, aber er weiß um ein Gericht für die Feinde. Die sich nicht beugen wollen, diesen König, die fallen alle nieder. Die müssen durchbohrt werden mit Pfeilen. Seine Pfeile sind scharf. Also hier sehen wir ganz klar, dass Sanftmut und Gericht sich nicht widersprechen. Gar nicht. Deine Furcht gebietendes lehre dich deine Rechte. Also Furcht, Ehrfurcht ist die Rechte ist ja die starke Hand. Die Rechte, die schießt den Pfeil ab, beziehungsweise das Speer oder was auch immer. Die Rechte ist also die Gericht ausübende Hand und die soll die Menschen lehren, sich zu fürchten. Ja? Diese rechte Hand, die starke Hand dieses Königs, soll den Menschen das Zittern beibringen. Deine Pfeile sind scharf. Furcht lehre dich deine Rechte, ja. Ja. Das Wort hier im Hebräischen ist hier das Wort, das sonst verwendet wird für ehrfurchtgebietende Dinge. Das ist hier nicht das normale Wort für Furcht, das er verwendet, deswegen ist es hier so übersetzt. Ehrfurchtgebietende. Es kommt übrigens auch im Psalm 139 vor. Du hast mich auf eine ehrfurchtgebietende Weise gemacht. Das ist interessant. Nicht nur, du hast mich wunderbar gemacht, du hast mich gemacht, boah, da muss man staunen und da bekommt man Ehrfurcht. Das ist dasselbe Wort hier. Versen 7 und 8, die Hoheit des Königs, lesen wir. Dein Thron, o Gott, besteht immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit oder der Geradheit ist das Zepter deines Königreiches. Du liebtest Gerechtigkeit und hasstest Gesetzwidrigkeit. Deswegen, Gott, salbte dein Gott dich mit Öl des Frohlockens vor deinen Gefährten, also im Vorzug vor, also mehr als deine Gefährten. Im Gegensatz zu deinen Gefährten, die er nicht gesalbt hat. Er hat dich gesalbt, die anderen Gefährten hat er nicht gesalbt. Das ist hier gemeint. Deswegen salbte Gott dich und nicht die anderen, deine Gefährten. Dieser Vers wird ja zitiert in Hebräer Kapitel 1. Und der Hebräerbrief gibt uns hier das Licht, von wem hier die Rede ist. Es ist doch ein König, der hinter dem David steht. Es ist doch einer, der viel größer ist als der David. Der Dichter sieht in dem König Göttlichkeit und deshalb spricht er ihn mit Gott an. Aber er prophezeit hier. Der Dichter prophezeit, wahrscheinlich ohne es zu wissen, prophezeit der Dichter hier, dass der König Gott ist. Wie kann der König Gott sein? Und der Hebräerschreiber hat das scharfsinnig erkannt und hat das zitiert in Hebräer 1, hat gesagt, das ist ein Beweis dafür, dass dieser eine, dieser Jesus Christus, mehr ist als die Engel. Denn die Engel redet man nicht an mit Gott. Zu den Engeln sagt Gott nie Gott. Er sagt zwar einmal Götter im Sinne von Söhne Gottes. Söhne Gottes sagt einmal zu ihnen in Hiob 1, die Söhne Gottes versammelten sich. Aber Söhne Gottes ist was anderes. Söhne Gottes ist hier ein Ausdruck für von Gott, in Gottes Gegenwart stehende Leute. Söhne des Lichtes sind Menschen, die vom Licht geprägt sind, die aus dem Licht herauskommen. Söhne Gottes sind Menschen, die von Gott geprägt sind, von Gott herauskommen, von ihm direkt geschaffen sind, in seiner Gegenwart sich befinden. Söhne der Finsternis sind Söhne, die mit der Finsternis in Verbindung stehen. Söhne Gottes sind Söhne, die mit Gott in Verbindung stehen. Aber ein Sohn, beziehungsweise er sagt nicht mal Sohn, er sagt hier sogar einfach Gott. Das hat Gott nie zu einem Engel gesagt. Gott hat nicht mal zu einem Engel gesagt, du bist ein Sohn Gottes. Sondern er hat nur in der Mehrzahl von Söhne Gottes gesprochen, zu Engeln. Aber zu diesem einen spricht der Sohn Gottes. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und zu diesem einen, dem König, dem Sohn Davids, spricht er Gott. Also er nennt ihn hier Gott. Und das ist für den Hebräerschreiber ein ganz wichtiges Argument. Die Zeugen Jehovas sagen, diesen Text muss man anders verstehen. Sie sagen, den muss man so lesen, dein Thron, o Gott, da meint er den Herrn, Yahweh, dein Thron besteht immer und ewig. Und also der Dichter wendet sich plötzlich zu Gott ins Gebet. Also er hört auf, über den König zu reden, jetzt tut er einfach nur beten. Nur das passt gar nicht in Zusammenhang, denn wir müssen ja nur weiterlesen. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Hier ist doch nicht von dem Königreich Gott, von Gott und seinem Reich die Rede, dass Gott einfach über alles regiert. Hier ist von einem Menschen die Rede, der schöner ist als die Söhne der Menschen, den Gott gesegnet hat, Vers 3. Gott hat ihn gesegnet, wenn Gott ihn gesegnet hat, dann kann derjenige, der hier angesprochen ist, nicht Gott selber sein. Also nicht die Person Gottes, Yahweh, selber sein. Es muss einer sein, der neben Gott genannt wird, und er heißt auch Gott. Einer, der neben Gott steht und doch Gott heißt. Ja, wie geht das? Glauben wir an mehrere Götter? Das ist ein Geheimnis. Erst im Neuen Testament wird es geoffenbart, dass Gott sich in seinem Sohn geoffenbart hat und dass Gott Mensch geworden ist und doch dabei Gott geblieben ist. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und der Mensch, der Herr Jesus Christus war, hat verzichtet auf seine göttlichen Eigenschaften, aber er blieb im Wesen das, was er war. Als der Herr Jesus Mensch wurde, blieb er Gott. Schwer zu verstehen, oder? Als der Herr Jesus, als Gott Mensch wurde in Jesus Christus, blieb der Jesus Christus dennoch Gott und er war dann Gott und Mensch zugleich auf der Erde. Aber er hat verzichtet auf die göttlichen Eigenschaften, auf den Gebrauch, auf den vollständigen Gebrauch dieser göttlichen Eigenschaften. Das heißt, wir haben es hier zu tun für den Juden ein absolutes Geheimnis, denn der versteht das nicht, für den Moslem sowieso nicht und der versteht das sowieso nicht. Aber für uns, die wir jetzt vom Neuen Testament her zurückschauen, wir können sehr wohl verstehen, dass Gott einerseits einer ist und gleichzeitig zwei. Eigentlich sogar drei, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber hier, Gott konnte also Mensch werden und trotzdem Gott bleiben. Hier ist ein König, von einem König die Rede, der ein Sohn Davids ist. Man meint zuerst, er spricht von David selber, da die Söhne Korachs besingen den David, ja. Aber weil sie prophetisch reden, besingen sie hier den Sohn Davids. Dein Thron, o Gott, besteht immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königreiches. Es geht um das Königreich eines Menschen, der aber hier mit Gott angesprochen wird. Ein Gottmensch. Und was ist das für einer? Der liebt Gerechtigkeit und hasst Gesetzwidrigkeit. Deswegen, o Gott, salbte dein Gott dich. Hier haben wir es. Deswegen, o Gott, salbte dein Gott dich. Zweimal Gott. Der König wird als Gott angesprochen und Gott hat ihn gesalbt, diesen König. Zeugen Jehovas weichen aus und sagen, nein, nein, nein. Das heißt, deswegen salbte dich Gott, nämlich dein Gott. Seht ihr, die drehen das um und haben hier nicht sagen, es ist nicht eine Anrede, sondern es ist einfach eine Wiederholung. Er sagt, Gott hat dich gesalbt, nämlich welcher Gott? Dein Gott. Aber das sagt er hier nicht. Es geht ja hier um einen König, den er in Vers 7 als Gott anredet. Dein Thron, o Gott, besteht immer und ewiglich. Dieser König wird mit Gott angesprochen und nochmal in Vers 7 und dieser König wird mit Gott angesprochen in Vers 8. Deswegen, o Gott, salbte dich dein Gott mit Öl des Frohlockens im Vorzug vor deinen Gefährten.
Aber es wurde auch primär für den König gesungen damals, oder?
Ja, es wurde für David gesungen, aber der Dichter weiß nicht, oder vielleicht weiß es schon, aber ich vermute, er weiß es nicht, dass er hier prophetisch redet über den Sohn Davids. Das eigentliche Lied wurde für den König David gesungen. Das stimmt. Oder, ja. Das ist die einzige Stelle, die das tut, ja? Stimmt. Dein Thron, o Gott, besteht immer und ewiglich. Aber was man sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht, also der Hebräerschreiber sagt uns, und der ist inspiriert, der ist wirklich inspiriert. Der sagt uns, dass diese Stelle sich nicht auf David eigentlich beziehen kann, sondern das muss sich auf den Sohn Davids, auf den größeren Sohn Davids beziehen. Auf den Herrn Jesus. Hebräerschreiber, Hebräer 1. Hebräer 1, Vers 4, da er so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen, der sie überragt, geerbt hat. Denn zu welchem der Engel sagt er jemals, du bist mein Sohn? Also zu Engel hat er das nie gesagt. Aber zu dem David, Psalm 2, zu dem David. Nein, nicht zu David. Zu dem höheren Sohn Davids. Zu dem größeren Sohn Davids hat er gesagt, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Und dann weiter. Und wiederum, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Zu Salomo. Ja, aber doch, richtig, im indirekten Sinn zu Salomo. Der war im indirekten Sinn ein Sohn Gottes. Aber es geht weiter. Es war nicht der Sohn Davids Salomo, sondern es war der Sohn Salomos, der größere Sohn, der Sohn Davids, der Herr Jesus Christus, der letztlich hier angesprochen ist. Und weiter, wenn er wieder den Erstgeborenen in das Weltreich einführt, sagt er, und es sollen ihm huldigen alle Engel Gottes. Einerseits sagt er in Bezug auf die Engel, der seine Engel zu Winden macht und seine Dienstleistenden zu einer Feuerflamme. Andererseits in Bezug auf den Sohn, dein Thron, o Gott, besteht in alle Ewigkeit. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königreiches. Du liebtest Gerechtigkeit und hasstest Gesetzwidrigkeit. Deswegen, o Gott, salbte dein Gott dich mit Öl des Frohlockens im Vorzug vor deinen Gefährten. Genau dieser Vers. Für den Hebräerschreiber ist ganz klar, dass dieser Vers sich nicht einfach auf David bezieht, sondern dass das eine prophetische Rede ist auf den Messias. Und er hat seine Bibel studiert. Und er kommt zu keinem anderen Schluss. Es geht nicht anders. Und deshalb hat er hier ein gutes Argument, das er hier anbringt. Das zeigt uns, dass wir in den Psalmen also oft eine prophetische Schau hinter dem vordergründigen David steckt, in Wirklichkeit ein größerer. Und der ist hier letztlich im Auge.
Aber das ist auch immer oder sehr oft so. Wenn von Israel gesprochen wird, dass die Grenzen bis an die Enden der Erde weiterfährt, das ist ja maßloser Imperialismus. Und wenn man auf der Karte schaut, ist Israel ein verschwindend kleiner Punkt.
Ja. Ja, genau.
Singen fröhlich diese Lieder, aber es passt nie.
Ja, genau. Also wiederhole, es ist immer in dem Alten Testament liest man immer wieder von dieser Ausdehnung des Reiches bis an die Enden der Erde. Aber es passt nicht in den alttestamentlichen Zusammenhang hinein, denn das Reich war damals nicht ausgedehnt. Und es hat sich nie so weit ausgedehnt bis an die Enden der Erde. Und es ist, man singt diese Lieder im Blick eigentlich auf eine Zukunft, die erst mit diesem Sohn Davids eintreten wird. Und hier auch, mir scheint, man besingt hier den einen König David, dieses Hochzeitslied, aber es trifft gar nicht zu auf den David, sondern es trifft erst dann wirklich zu, wenn der Sohn Davids, der große Sohn Davids kommt. Dann passt es. Das Zepter der Aufrichtigkeit, also das Zepter der Gerechtigkeit, das Zepter der Geradheit, ist das Zepter deines Königreiches. Das heißt, dieser König hat eine gerechte Regierung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Ihnen deshalb nicht aufgefallen, dass Sie sich gedacht haben, wir haben ja poetische Sprache. Übertreibung. Hyperbel, oder? Aber der Hebräerschreiber zeigt uns, dass Gottes Wort sehr ernst zu nehmen ist. Es ist hier also, es sich nicht um eine Übertreibung handelt. Und es ist immer und ewig. Ich meine, stimmt das, dass David... Stimmt, geht er gar nicht auf David. Dein Thron, o David, besteht immer und ewig. Und dann sagt man, ja, in seinen Nachkommen halt. In seinen Nachkommen besteht er immer und ewig. Bis dann halt, wie Gott es versprochen hat. Aber hier scheint mehr zu sein. Es ist nicht nur einfach der David und seine Nachkommen, sondern hier geht's auf diesen einen zu, der dann tatsächlich nie endet, dessen Königreich kein Ende haben wird. Jesaja 9, Vers 6. Auf dem Thron Davids und seines Reiches wird kein Ende sein. Ja, Friede und Gerechtigkeit wird sein auf dem Thron Davids und kein Ende dieses Reiches. Ein Zepter, ein gerechtes...
Wenn das auf Jesus übertragen wird, in Hebräer, wer ist dann die Gefährten gemeint?
Das sind, also hier ist eindeutig, die Gefährten sind die Engel, auch in Hebräer 1, in Hebräer 1 sind eindeutig die Engel gemeint. Ob hier in Psalm, was im Psalm direkt gemeint ist, nun der Hebräerschreiber sagt uns, Jesus wurde über seine Gefährten gestellt, also über andere, die noch Anwärter wären, gesalbt zu werden. Das waren hier eben dienstbare Geister, die Engel. Hier in dem Zusammenhang, nun, es gäbe ja noch andere, die Anwärter vielleicht hätten sein können, und die wurden aber nicht gesalbt. Zum Beispiel die Brüder Davids. Ich weiß es nicht, was der Dichter selber gedacht hat. Aber der Hebräerschreiber nimmt das als Argument, dass Jesus Christus aus den himmlischen Wesen, Engelwesen, herausgesticht. Er ist viel mehr als die Engel. Er hat einen viel höheren Namen und ein viel höheres Wesen. Er ist Gott. Die Engel sind nicht Gott. Ja. Luther in Psalm 45? Das ist jetzt eigenartig. Entschuldigung, ich muss hier nachschauen. Das ist jetzt eigenartig, dass hier Herr stehen sollte. Deswegen salbte dich, das ist Vers 8, deswegen salbte dich Elohim. Es gibt auch gar keine Übersetzung. Luther 84 hat hier Herr. Aber ist es nicht der Herr? Tatsächlich. Luther 84 hat Herr. Jetzt sehe ich es hier vor auch. Der einzige von allen Übersetzungen, die ich habe, der einzige. Das ist ein Fehler. Das ist einfach ein Fehler in der Übersetzung.
In der neuen Luther steht
Gott. Und in der ganz alten Luther? Wie stand es da? Luther alt? Gott. Also nur die 84er. Da bin ich überfragt. Normalerweise sind da, aber wieso wäre er dann im Psalter? Und nicht gesungen wurde. Ach so, ja. Ja. Es steht hier da, dem leitenden Musiker nach Lilien. Unterweisung. Gut, jetzt zurück. Wir sind immer noch in Vers 7 und 8. Also die Dauer dieses Reiches, es ist ein ewiges Reich. Dadurch sieht man schon die Hoheit dieses Königs. Die Moral dieses Reiches, nun, wenn der König so eine hohe Moral hat, dass das Zepter ein Zepter der Geradheit ist, eine gerechte Regierung, die das Gute belohnt, das Böse bestraft, und dass er selber, der König, einer ist, der Gerechtigkeit liebt und Gesetzwidrigkeit hasst, dann ist auch das Reich von besonderer Moral. Also der König ist von besonderer Moral, und das Reich, in diesem Reich wird geschaut dafür, dass Gerechtigkeit herrscht. Auch wir sollen übrigens das Böse hassen und das Gute lieben, die Gerechtigkeit lieben, das Ehrfurchtslose hassen, den Frevel hassen, das Böse. ein Christ muss auch etwas hassen. Also, das kann nicht sagen, Christen dürfen nicht hassen. Doch, Christen sollen hassen, nur sie müssen das Böse hassen, die Sünde hassen. Offenbarung 2, Vers 6, tadelt der Herr Jesus eine Gemeinde, nein, lobt er die Gemeinde, weil sie die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse. Offenbarung 2, Vers 6. Also, wenn man für das Gute ist, muss man auch gegen das Böse sein. Christen müssen auch gegen etwas sein. Ja. Nein, nein. Wenn ich so schreibe, 3x23 heißt es einfach 69 Wörter vorher, 69 Wörter nachher. Nun, wie sie aufgeteilt sind, das haben wir zum Teil da oben gezeigt, bei Vers 32 sind 23 Wörter und Vers 4 bis 6 sind 23 Wörter. Die erste Strophe sind 23 Wörter, die zweite und dritte Strophe sind auch 23 Wörter. Dann wird's so, ja. Aber beim Ende dann nicht mehr, beim hinten nicht mehr. Hinten ist es dann so, dass noch die nächsten zwei Strophen sind 23 Wörter, aber dann sind ja noch zwei. Die sind dann anders aufgeteilt. Aber trotzdem, die 23 kommt also sehr häufig vor. Strophe 1, Strophe 2 und 3 zusammen und dann Strophe 5 und 6. Da überall kommt die 23 vor. Und insgesamt als Summe auch. Als Summe, sodass diese drei Mittelzeilen, das sind die Zeilen Vers 9a, b, ja, die beiden Vers 9er Zeilen und die Zeile Vers 10a. Diese bilden die Mittelzeilen, sind 14 Wörter. Und die sind dann gefolgt, also hinten und vorne von 69 insgesamt. Ja, soweit. Zu Vers 8 habe ich ein Zitat von Spurgeon, das möchte ich vorlesen. Wer die Wahrheit liebt, muss alles Falsche hassen. Jesus Christus hasste die Gottlosigkeit so sehr, dass er blutete, um sie tödlich zu verwunden, dass er starb, damit sie sterbe, dass er begraben wurde, um sie in sein Grab zu begraben, dass er auferstand, um sie unter seinen Füßen zu zertreten. So innig er die Sünder liebte, so unerbittlich hasst er die Sünde. So vollkommen seine Gerechtigkeit ist, so vollständig wird er die Gottlosigkeit in jeder Form und Gestalt vernichten. Du herrlicher Held der Gerechtigkeit und Feind allen Unrechts, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Spurgeon in Morning and Evening am 20. Mai. Das ist ein Andachtsbuch. Also, der Herr Jesus wurde ja gesalbt als Prophet, als Priester und als König. Als Prophet wurde er gesalbt, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Gott hat ihn gesalbt in seinem irdischen Wirken, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Als Priester wurde er gesalbt, Psalm 110, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Bei der Auferstehung und Himmelfahrt wurde er gesalbt zum Priester. Und als König und Herr aller Herren wurde er gesalbt, Psalm 2, Vers 7, ich habe dich eingesetzt zum König auf dem Heiligen Berg. Und hier diese Stelle, darum hat Gott dich gesalbt. Und Apostelgeschichte 2, Vers 36, Gott hat ihm zum Herrn und Gesalbten gemacht. Apostelgeschichte 2, Vers 36, Gott hat ihn zum Gesalbten gemacht, zum gesalbten König. Also mit der Himmelfahrt wurde der Herr Jesus als König gesalbt. Dreifach gesalbt, also König, Priester und Prophet. Dann in Mittelstrophe die Pracht des Königs. Myrrhen und Aloe, Kassia sind deine Kleider. Das heißt hier, das ist eine Metapher. Myrrhen sind deine Kleider, das heißt wie Myrrhe. so riechen sie oder so, so ja, wahrscheinlich hier. Aloe, ja, das sind edle Salben. Cassia, weiß ich jetzt nicht, was Cassia ist, aber dürfte auch eine Salbe sein. Sind alle deine Kleider. Also so duften sie, ja. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Hier poetische Sprache. Aus königlichen Palästen erklingt das Saitenspiel. Und zwar Paläste, die von Elfenbein gebaut sind. Also das kostbarste Baumaterial, was man da kannte. Die Lieder der Heiligen sind ihm wohlgefällig. Das heißt, er hat Freude dran an dem Saitenspiel der Seinen, der und seiner Untertanen, auch an unseren Liedern. Und wenn wir Lieder singen, dann bitte missbrauchen wir nicht die Lieder einfach zu unserer Belustigung oder zur, damit wir halt das irgendwie die Zeit füllen, sondern wenn wir singen, dann bitte singen wir dem Herrn. Und natürlich zur Erbauung der Gläubigen, beides. Vers 10, Königstöchter sind unter deinen Kostbaren, die Königin steht zu deiner Rechten, das dürfte die Königin Mutter sein, die Königsmutter sein, wahrscheinlich, steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir, also hier wieder dichterische Sprache, gekleidet also in prächtigen Gold mit Goldschmuck und so. Dann weiter die nächste Strophe, Vers 11 bis 13. Hier ist die Rede von dem Hochzeitszug der Braut. Die Tochter ist hier die Braut wahrscheinlich. Höre, Tochter, sieh her, neige dein Ohr und vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Du wirst jetzt heiraten, also vergiss deine Verwandtschaft, woher du kommst, von irgendwo weit her, ja. Begehrt der König deine Schönheit, denn er ist dein Herr, also dein Eheherr ist gemeint, so huldige ihm, also beuge dich nieder vor ihm. Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, soll mit Geschenken deine Gunst, suchen deine Gunst. Also die Tochter Tyrus, sind die Tyrer, die waren sehr reich, weil die hatten ganz gutes Holz und verschiedene Sachen, Gold auch, die Reichen des Volkes. Die kommen zu dir und suchen deine Gunst, indem sie dir Geschenke bringen, so wie die Königin von Saba dem Salomo die Geschenke gebracht hat. Höre also, ja, die Tochter soll jetzt dem König sein ihr Ohr leihen. Höre und neige dein Ohr. Das heißt, du höre auf die Worte des Königs. Unterwirf dich ihm. Und lass dich von ihm ansprechen und lehren, er ist jetzt dein Eheherr. Und vergiss dein Volk und das Haus deines Volkes. Anwendung, auch heute hat der Herr Jesus eine Braut und die soll auch ihre Vergangenheit vergessen und dem Herrn sich unterordnen. Das ist eine Anwendung für jeden Einzelnen. Begehrt der König deine Schönheit? Also, die Braut ist schön und der König macht auch die Braut schön. Sie kommt jetzt schön zum König und Anwendung, der Herr Jesus Christus hat sich eine Ehefrau bereitet, indem er für sie gestorben ist. Und er macht sie sich schön. Die Gemeinde des Herrn Jesus, das sind alle, die ihm gehören, sich ihm unterwerfen, die hat er gewaschen mit seinem Blut und um sie schön zu machen, herrlich zu machen. Es heißt in Epheser 5, ja auch der Christus, ich lese das vor, Epheser 5, Vers 25, Männer, liebt eure Frauen, 26. Also liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingegeben hat. Vers 26, damit er sie, nachdem er sie durch das Wasser bei dem Wort gereinigt hatte, heilige, damit er sie sich selbst darstelle als eine herrliche Gemeinde, die nicht einen Flecken oder eine Runzel habe oder etwas Ähnliches, sondern damit sie heilig sei und tadellos. Die Schönheit der Braut. Wir müssen hier Pause machen. Beten wir noch. Wir waren in Vers 12. Begehrt der König deine Schönheit? Und wir hatten Epheser 5, Vers 27 zitiert, wo klar hervorgeht, dass der König es begehrt, dass seine Braut das Reden, das Denken, das Handeln, Schönheit seines Charakters widerspiegelt. Vers 13. Und die Tochter Tyros, die Reichen suchen mit Geschenken deine Gunst, hatten wir gelesen. Vers 14. Die Braut des Königs, hier wohl der Hochzeitszug. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, vielleicht im Brautgemach, in den Gemächern. Von Goldgewebe ihr Gewand. Auch hier wieder beachten wir die Kleidung. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt. Jungfrauen hinter ihr her, das sind diese Jungfrauengefolgschaft, die wir auch in Matthäus 25 finden, die Jungfrauen, die die Braut begleiten. Ihre Gefährtinnen, sie werden zu dir gebracht. Sie werden geführt unter Freude und Jubel, ziehen ein in des Königs Palast. Also der Hochzeitszug, hier ist alles schön, hier ist alles fröhlich. Ich denke hier an 1. Johannes 3, Vers 1 und 2, die Welt kennt uns nicht, aber er kennt uns und er sieht die Schönheit seiner Braut. Weil wenn man so eine Hoffnung zu ihm hat, dann reinigt man sich, so wie er rein ist. Das ist nur eine Anwendung, aber hier weiter in Vers 15, die Braut wird also zum König geführt. Es wird immer die Frau zum Manne geführt. Bei Adam war das so. Die Frau, er machte dem Adam die Frau, bringt sie ihm sozusagen, führt sie ihm zu. Die Kleider, hier die neutestamentliche Anwendung, das schöne Hochzeit, das schöne Gewand. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 2, dass er danach trachtet, dem Bräutigam eine schöne Jungfrau zuzuführen, eine reine Jungfrau zuzuführen. Auch in Offenbarung 19, Vers 7 und 8, sie ist die Rede von Kleidern. Die Kleider sind die Gerechtigkeiten der Heiligen, das heißt die Gerechten, die Auswirkung im Leben. Gerechtigkeit als Auswirkung im Leben. Die Kleider der Braut. Eine Gerechtigkeit, die Jesus Christus geschenkt hat und die jetzt ausgelebt wird. Die Braut muss zum König passen, deshalb müssen auch die Kleider entsprechend sein. Vers 16 ist dann die ewige Zukunft des Königs. Hier heißt es, an deiner Väterstadt werden dir Söhne sein. Zu Fürsten wirst du sie setzen im ganzen Lande. Ich will deines Namens gedenken lassen, von Generation zu Generation. Darum werden Völker dir Lob bekennen, immer und ewiglich. Hier wieder das Wort immer und ewiglich, so wie jetzt kommt er wieder zurück zu dem Anfang. Letzte Strophe und erste Strophe sind hier parallel. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Hier, darum werden die Völker dich loben, ewig. Also hier wieder ein typischer Chiasmus. Übrigens, weil, wenn wir schon bei Chiasmus sind, in der Mitte haben wir Vers 9 und 10 eingerahmt von dieser Strophe, dritte Strophe und fünfte Strophe. Die dritte Strophe beschreibt die Gerechtigkeit, die der König liebt, die Gerechtigkeit seines Reiches. Und die Strophe 5 heißt, es begehrt der König deine Schönheit. Das ist die Schönheit der Braut. Also vorne ist es die moralische Schönheit des Königs. Und in Strophe 3, in Strophe 5 ist es die moralische Schönheit der Braut. Begehrt der König deine Schönheit. Also hier auch ein gewisser Chiasmus. Und dann die zweite Strophe und die vorletzte Strophe, da haben wir auch eine Parallelität. Der König zieht aus, zieh aus. Und in der vorletzten Strophe, die Braut wird zu ihm gebracht, hierher geführt. Ja. Und dann in der zweiten Strophe heißt es, dass die, ist dreimal die Rede von Hoheit, Pracht, Pracht. Und in der vorletzten Strophe ganz herrlich, Goldgewebe ihr Gewand, gewirkte Kleider. Also dort ist es die Hoheit und Pracht des Königs, die beschrieben ist. Hier ist es die Pracht der Braut, die beschrieben ist. Also auch hier gibt es gewisse Parallelen. Das wäre wieder typisch Poesie, hebräische Poesie. Also enden du das Ganze mit Freude. Vers 16 Freude, Vers 17, Vers 18 Lob. Freude und Lob. Ein ewiges Reich von Generation zu Generation. Ja, soweit. Ich will deines Namens gedenken lassen. Der Name des Königs bleibt. Der Name, auf das in dem Namen Jesus sich beugen werden, alle derer Knie, nicht nur der im Himmel, sondern auch der auf der Erde und unter der Erde. Philipper 2, Vers 11. Man kann hier sehr viele Parallelen ziehen ins Neue Testament. Ja, das dieser Königspsalm. Moment, ich bin gerade Javier. Vers 15. Nein. Verschiedene Wörter. Sollte man fast in der Übersetzung klären. Hier ist das Wort Freundinnen, Kameradinnen, Gespielinnen, sehr gut, Gespielinnen, Kameradinnen. Ja, wir wollen den Luther nicht runtermachen. Wir wollen ihn. Der Luther hat die eigentliche Arbeit gemacht. Was wir machen, ist nur noch Verzierung. Er hat die echte Arbeit gemacht. Er hat die Arbeit geleistet. Wir tun da ein bisschen. Wir stehen auf seinen Schultern. Und blicken deshalb höher, aber nur weil wir auf seine Schultern stehen. Ja. Was Übersetzung betrifft, was die ganze Sprache betrifft. Gut, Psalm 46. Es ist so ein schöner Psalm, ich weiß, wir haben so wenig Zeit. Ja. Übrigens, wenn wir jetzt, wenn wir werden ja nicht alle Psalmen durchmachen können. Es gibt einen Anhang im Neuen Testament. Da ist, in diesem Anhang kann man hinten sehen, ganz hinten, ist für jeden Psalm, sind so Verse angegeben, Mittelverse, Strophen. Man muss sich nur ein bisschen auskennen mit den vielen Abkürzungen, aber wenn man die Einleitung liest zum Anhang, dann findet man sogar die Abkürzung, die Erklärung für die Abkürzungen. Also, man kann sich da dann alle Informationen dort holen, die man braucht. Das sind viele gesammelt, das sind nicht alle. Es sind natürlich nur die wichtigsten Informationen, aber doch eine Hilfe. Psalm 46, nur der Schönheit halber, wir werden auf ihn nicht eingehen, aber ihr sollt auch sehen, dass dieser Psalm, das ist ja der Zentrumspsalm der Korach-Psalmen, der ist ja genau in der Mitte der siebener Reihe, deshalb hat man ihn wahrscheinlich auch besonders schön gemacht. Wir lesen nur und wir schauen uns die Wörter an, die Form, 23 Zeilen, nicht von ungefähr. Und 13 mal 7 Wörter, 7 mal Gott. Hier haben wir einen Mittelteil. Ja, zuerst noch, wir haben einen Mittelteil, das sind die Verse 6 bis 8. Der besteht auch aus 23 Wörtern, also 23 Zeilen, der ganze Psalm, und 23 Wörter, der Mittelteil. Überall spricht hier Herrlichkeit. Alles ist hier herrlich. Und was der Refrain, eine hohe Feste ist uns, der Gott Jakobs, steht in Vers 8b und in, Vers 8. Jahwe der Heere ist mit uns, eine hohe Feste ist uns, der Gott Jakobs, ist der Refrain, kommt in Vers 8 und in Vers 12 vor. Jahwe der Heere ist mit uns, eine hohe Feste ist uns, der Gott Jakobs. Immer 3 plus 4 Wörter. Also der eine Teil, Vers 8a, 3 Wörter, Vers 8b, 4 Wörter. Also 7 Wörter im Refrain. Auch nicht von ungefähr. Da hat der Dichter ganz bewusst gesetzt. Also das ist klar. Man sieht ja auch die Wörter sofort, wenn man das liest. Wenn ein Hebräer das liest, sieht er sofort, ja, 7 Wörter. Und was auch noch interessant ist, der erste Abschnitt, Vers 2 bis 5, also bis zum Mittelteil, hat 32 Wörter. Das wäre das Wort Herrlichkeit dezimalen Zahlenwert ausgedrückt. Also auch hier überall. Dann haben wir auch einen Chiasmus hier drinnen. Es beginnt mit Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn sich verändert die Erde und Berge taumeln im Herzen des Meeres, mögen tosen, ja schäumen seine Wasser, mögen Berge erbeben beim Anschwellen derselben. Also hier wird die Natur gezeigt, wir fürchten uns nicht, wenn die Natur, wenn die Erde, das Erdland sich verändert, Berge, Meer, Wasser, Anschwellen. In der vorletzten Strophe geht und schaut die Werke Jahwes an, der Verwüstungen anrichtet auf Erden. Erde, Vers 3, Erde, Vers 9. Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, der Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt, der die Wagen mit Feuer verbrennt. Hier sind auch Gerichte, Strophe, in dieser grünen Strophe, was bei hier grün ist, Vers 3 und 4, geht es ja um Katastrophen oder Veränderungen, alles verändert sich, taumelt, schäumt, bebt. Und hier sind es in der vorletzten Strophe Vers 9 und 10, Verwüstungen, Kriege, Bogen, Wagen und Feuer. Das sind parallel, ist ein Parallelgedanke hier. Ja. In der Mitte, Gott wankt nicht. Die Stadt Gottes wankt nicht. Die Stadt, das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten, Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens. Völker toben, Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen, die Erde zerschmilzt. Der Herr, der Heere ist mit uns. Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Hier ist ein Zweiteiler. Der Refrain macht es klar. Also Verse 1 bis 8 und dann Vers 9 bis 12. Aber in sich wieder ein chiastisch aufgebauter Psalm. Ein Psalm über die Stadt Gottes. Die Stadt des Königs, dort wo das Heiligtum ist, die Wohnung des Höchsten. Ja. Jetzt müssen wir uns einige Psalmen herausnehmen. Diese restlichen werden wir jetzt auslassen. Psalm 52 möchte ich nur ganz kurz uns ansehen, weil er ein schöner Chiasmus ist. Also er hat einen Chiasmus drinnen im ersten Teil. Psalm 52, 3 bis 7, nur der Schönheit wegen. Der Inhalt ist auch schön. Der erste Teil des Psalm 52, da haben wir hier die Verse 3 bis 7. Was rühmst du dich des Bösen, du Gewaltmensch? Die Gnade des Mächtigen währt den ganzen Tag. Verderben plant deine Zunge wie ein geschliffenes Schermesser, du Betrüger. Du liebst das Böse mehr als das Gute, die Lüge mehr als Gerechtigkeit zu reden. Du liebst alle verderblichen Worte, du Zunge des Truges. Der Mächtige wird dich auch stürzen für immer. Er wird dich holen und herausreißen aus dem Zelt und entwurzeln aus dem Land der Lebenden. Dieser Teil, ja, ist total chiastisch aufgebaut. Ihr seht es schon an den Farben. Also es beginnt bei A, was rühmst du dich? Und dann wird erwähnt, die Gnade des Mächtigen währt den ganzen Tag. Und dann habt ihr unten Vers 7, der Mächtige wird dich stürzen für immer. Also für immer, der Mächtige, ja, hier oben die Gnade, aber der Mächtige für immer, den ganzen Tag, wird gegenübergestellt. Oder B, Verderben plant deine Zunge. Und unten B', du Zunge des Truges. Also bewusst verwendet er die gleichen Wörter. Das ist Dichtung, hebräische Dichtung. Ja. Wie ein geschliffenes Schermesser und so weiter. Dann C, du liebst das Böse mehr als das Gute. C', Vers 6, du liebst alle verderblichen Worte. Ja. Und in der Mitte die Lüge mehr als Gerechtigkeit zu reden. Also hier wird das Böse beschrieben, aber chiastisch. Und wie Gott hier... Gott wird eingeführt am Anfang und am Ende, der Mächtige. Hier der Gottesname ist hier El. El oder Eloach. Eloach, glaube ich. El, der Mächtige. Die Kurzform von Gott. Das wollte ich nur zeigen als Chiasmus. Wir gehen weiter zu Moment. Psalm 62. Durst nach Gott. Ich habe hier keine Gliederung, also man muss mitschreiben, ich habe die Zeit nicht mehr gehabt, eine Folie zu machen. Durst nach Gott. Das ist 63. Zuerst 62, dann ich komme gleich zu 63. Zuerst 62 hier als sehr schöner Psalm. Wahrlich, zu Gott ist still meine Seele. Das ist auch die Überschrift. Wahrlich, zu Gott ist still meine Seele. Darum geht es hier in diesem Psalm. Wir haben hier einen zweiteiligen Psalm. Durch den Refrain wird das herausgestrichen. Der Vers 3 ist das hier, glaube ich. Nein, Vers 2. Nein. Vers 2 und 3. Wahrlich, zu Gott ist still meine Seele, von ihm her ist mein Heil, wahrlich, er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Feste, ich werde nicht viel wanken. Der Refrain wiederholt sich in Vers 6 und 7, aber nicht ganz exakt. Wahrlich, zu Gott sei still meine Seele. Merken wir? Es wird jetzt eine Aufforderung gesprochen. Sei still, meine Seele. Denn von ihm her ist meine Hoffnung. Wahrlich, er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Feste. Ich werde nicht wanken. Zuerst sagt, ich werde nicht viel wanken. Jetzt ist er schon sicherer. Ich werde nicht wanken. Am Anfang werde ich nur ein bisschen wanken. Ja. Aber jetzt werde ich gar nicht wanken. Ja. Warum ist es so? Warum muss er seine Seele still machen? Warum spricht er zu seiner Seele? Oder spricht er zuerst von Gott über seine Seele und dann spricht er zu seiner Seele? Warum? Weil hier es Feinde gibt. Sie ratschlagen nur Bis wann wollt ihr einstürmen auf einen Mann, allesamt ihn niederstrecken wie eine geneigte Wand, eine angestoßene Mauer? Sie ratschlagen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Sie haben Wohlgefallen an der Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie und ihrem Innern fluchen sie. Äußerlich schmeicheln und innerlich sind sie böse praktisch. Feinde sind da, aber Schmeichelnde. Aber sie haben vor, ihn niederzustrecken. Da mitten im Sturm, im Angriff, wahrlich zu Gott ist still meine Seele. Und dann, weil die Seele doch angefochten wird, spricht er zu sich selber, spricht er zur Seele, wahrlich zu Gott sei still meine Seele. Denn von ihm her ist meine Hoffnung. Der zweite Teil ist Beginn Vers 8, das Zentrum. Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Hier ist das Zentrum. Auf Gott ruht mein Heil. Also er macht sich bewusst, nur in Gott und auf Gott gebaut hat er Heil und Herrlichkeit. Jeder Mensch sehnt sich nach Herrlichkeit. Auf Gott ruht meine Herrlichkeit. Auf Gott gebaut ist meine Herrlichkeit. Der Felsen, ja, da steht man drauf. Der starke Fels, der Fels meiner Stärke, der Felsen, der mich stark macht, meine Zuflucht, ist in Gott. Das ist das Zentrum. Und dann der Aufruf an die Menschen: Vertraut auf ihn alle Zeit. Es kommt die Belehrung: O Volk, schüttet vor ihm euer Herz aus. Gott ist uns eine Zuflucht. Wahrlich, Hauch sind die Söhne Adams, Lüge die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor. Sie sind zu leicht gefunden. Ja. Da habe ich jetzt einen Fehler drinnen. Wie heißt es im Text, Vers 10? Wie ein Haus sind sie allesamt, oder? Da steht bei mir, ja, hier ein Artikel fehlt hier, unbestimmter Artikel. Wie ein Haus sind sie allesamt. Vers, bitte? Wie ein Hauch. Haus, wieso komme ich dann hier auf Haus? Ach du. Manchmal gibt es beim Schreiben eine automatische Korrektur und dann steht was anderes im Text, das man geschrieben hatte. So. Verlasst euch nicht auf Erpressung und werdet nicht betört durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, hängt euer Herz nicht daran. Hauch sind die Söhne Adams. Sie steigen also auf der Waagschale empor. Sie sind nichts, haben kein Gewicht vor Gott. Sie werden auch so weggeblasen werden. Eines Tages hat Gott geredet, zweierlei ist es, dass ich gehört, dass die Stärke Gottes ist und dein, mein Herr, ist die Gnade. Denn du vergiltst einem jeden nach seinem Tun. Wir haben also im ersten Teil ABA, im zweiten Teil ABA. Kein Chiasmus für den ganzen Psalm, sondern zwei Teile, jeder für sich. Auch nicht jetzt, ja, nur insofern chiastisch, als der Anfang und das Ende ein Refrain ist. Und bei dem zweiten Teil ist der Anfang und das Ende eigentlich nicht stark entsprechend, ein bisschen Gott, einfach Gott ist hier im Zentrum, oder? In Vers 8 bis 9, dreimal Gott, in Vers 12, zweimal Gott und einmal Herr, mein Herr, Vers 13. Wir haben hier das Zentrum des ganzen Psalms, haben wir Vers 8. Das führt uns zu Psalm 63, Durst nach Gott. Auch hier habe ich keine Folie vorbereitet, tut mir leid. Psalm 63 besteht aus 26 Zeilen. ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. In der Wüste hat man Durst. Aber hier war es nicht ein Durst nach Wasser, hier ist ein Durst nach Gott. Saul hatte Wasser, aber keinen Durst nach Gott. Saul, es war die Zeit, als Saul ihn verfolgte. David hat kein Wasser, hat Durst nach Gott. Saul hat Wasser und keinen Durst nach Gott. Absalom übrigens auch nicht, hat auch keinen Durst nach Gott. Aber dieser Beter David, große Sehnsucht nach Gott. Wir haben hier einen Psalm in 5 Strophen. Die Strophe 1 sind die ersten 2 Verse. Die Strophe 2 sind die nächsten 2 Verse. Die Strophe 3 sind die nächsten 2 Verse. Strophe 4 die nächsten 2 Verse. Und Strophe 5 sind die letzten 3. Die Mittelstrophe ist das Zentrum, also Verse 6 und 7 sind das Zentrum. Erste Strophe, Gott, du bist mein Gott, früh und mit Ernst suche ich dich. Übrigens, das Wort früher suche ich dich, da steht bei uns in der Übersetzung hier früh und dann kommt so eine Eckklammer und mit Ernst suche ich dich. Das Wort im Hebräischen ist ein Wort, das beides ausdrückt, dass man früh aufsteht und dass man sehr ernsthaft ist. Wenn man etwas wirklich will und wenn es wirklich wichtig ist, dann steht man früh auf. Ja. Die Menschen auch. Wenn ihnen was wichtig ist irgendwo, dann stehen sie früh auf und wollen da dabei sein. Und wenn wir Gott wichtig ist, diese Begegnung, dann steht man früh auf und dann nimmt man die Sache ernst. Früh und mit Ernst suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele. Es schmachtet nach dir mein Fleisch. In einem dürren Lande, lechzend ohne Wasser. So schaute ich im Heiligtum nach dir, um deine Stärke und deine Herrlichkeit zu sehen. Hier ist Vergangenheit, Vers 3. So schaute ich im Heiligtum nach dir, damals. Damals. Jetzt ist er ja in der Wüste, in der Höhle irgendwo. Das Heiligtum ist hier natürlich die Stiftshütte, der Tempel ist noch nicht gebaut. So schaute ich im Heiligtum nach dir. Er erinnert sich daran, an die Zeit, als er mit Gemeinschaft mit Gott hatte. Also in dieser ersten Strophe wird ausgedrückt Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Zweite Strophe. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So werde ich dich loben während meines Lebens. Meine Hände aufheben in deinem Namen. Hier ein freudiges Lob Gottes, während er denkt an das Wesen Gottes, deine Güte. Das Wesen, das ureigenste Wesen Gottes. Er ist ein Gott der Güte. Also das Lob Gottes geht eigentlich bis Vers 7, geht die beide Strophen, Vers 4, Vers 5, Vers 6, wie von Mark und Fett wird satt meine Seele, mit jubelnden Lippen wird preisen mein Mund, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen über dich sinne. Da liegt er irgendwo nicht auf einem Bett, auf einer Matte irgendwo oder am harten Boden, das seine Lagerstätte geworden ist. Und denkt in den Nachtwachen über Gott nach. Er konnte nicht gut schlafen. Wie kann man gut schlafen, wenn man von Saul ständig verfolgt wird? Aber er denkt nach über Gott. Er denkt nicht nach über Saul. Jetzt wird sein Durst gestillt in Vers 6 und in Vers 7. Wie von Fett, Mark und Fett wird satt meine Seele. Das Fett übrigens war das Beste der Speise. Bei uns ist heute leider nicht so. Wir sind so schon fett geworden, dass wir aufs Fett verzichten wollen. Aber früher, das Fett war das Beste. Und wenn man ein Opfer dargebracht hat, musste man das Beste vom Fleisch, das Fett, das Beste von dem Opfer, das Fett musste man Gott geben. Also beim Opfer. Aber hier, ja, wie von Mark und Fett wird satt meine Seele. Hier geht es ja um eine Seelenspeise, nicht um eine Bauchspeise. Jetzt wird der Durst gesättigt und der Hunger nach Gott gesättigt. Im Nachdenken über Gott. Das ist interessant. Er denkt, er kommt am Anfang, er kommt dürstig. Vielleicht geht es uns auch so oft. Wir kommen, wir sind ausgelaugt, vielleicht von der Arbeit oder von irgendeinem Erlebnis oder einfach, weil wir einfach ausgelaugt sind, wie das Leben es mit sich bringt. Wir haben mit der Welt zu tun gehabt und es ist dieses und jenes war und man hat zu wenig Zeit gehabt, man kommt ausgelaugt und sagt, Herr, ich habe einfach Durst, ich bin wie matt ist meine Seele. Und dann kommt man zu ihm und drückt man das aus, hier wie in Psalm 63. Und dann erinnert man sich an die Zeit der Gemeinschaft mit Gott. Ah, Vers 3, ich schaute im Heiligtum nach dir damals, um deine Stärke, deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Und dann kommt man und denkt an das Wesen Gottes, an die Güte Gottes. Und dann fordert man sich auf, meine Lippen sollen dich rühmen. Das Herz ist noch nicht ganz so weit, also man ist noch nicht so bereit, aber man fordert sich auf, innerlich. Dann werde ich, oder Vers 5, so werde ich dich jetzt loben. Das jetzt habe ich gesagt. So werde ich dich loben, während meines Lebens. Ah, ich sehe gerade, das so wird betont im Text. So werde ich dich loben, während meines Lebens. Meine Hände aufheben in deinem Namen. So werde ich dich loben. Meine Hände aufheben in deinem Namen. Also im Heiligtum sah er Gottes Stärke und Gottes Herrlichkeit. Und jetzt denkt er an die Güte Gottes, Gottes Wesen. Und so denkend, so nachdenkend über das Wesen Gottes, so sollen die Lippen ihn rühmen und so werde ich loben, indem ich nachdenke über das Wesen Gottes. Das heißt, führen wir uns das vor Augen, dann wird es uns leichter fallen, Gott zu loben. Wie oft geht es uns so? Wie von Mark und Fett wird satt meine Seele. Während ich das tue, während ich an ihn, sein Wesen nachdenke, mit jubelnden Lippen wird preisen mein Mund, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager. Also in dem Nachdenken über Gott. Hier haben wir wieder einen Beweis, dass Gott es will, dass wir viel denken, und zwar denken über ihn. Vierte Strophe. Denn du bist meine Hilfe. Und im Schatten deiner Flügel werde ich jubeln. Das ist Vers 8 und Vers 9, vierte Strophe. Meine Seele klebt an dir, deine Rechte hält mich fest. Wie ist das Loben? Wie wird das begründet, dass er loben kann? Denn du bist meine Hilfe und im Schatten deiner Flügel werde ich jubeln. Meine Seele klebt an dir, deine Rechte hält mich. Es geht hier nicht um die Gefühle, es geht hier um Nachdenken. Meine Seele klebt an dir, indem ich nachdenke, indem ich mich erinnere an dich. Deine rechte Hand, die starke, hält mich fest. Wann? Wenn Vers 9a erfüllt ist, kommt Vers 9b. Wenn meine Seele an ihm klebt, kann seine rechte Hand mich ganz festhalten, an ihm halten. Wenn ich mich an ihn drücke, kann seine rechte mich so gedrückt festhalten. Ansonsten könnte ich ja leicht stolpern und fallen, wenn ich mich losmache. Lass mich los, ich möchte allein gehen. Und dann falle ich hin. Also wenn ich mich an ihn festhalte, meine Seele an ihn klebe. Meine Seele klebt an dir. Fünfte Strophe, Vers 10 bis 12. Doch jene, die nach meiner Seele trachten, um sie zu vernichten, sollen fahren in die untersten Orte der Erde. Man soll oder man wird sie preisgeben der Gewalt des Schwertes. Das Teil der Schakale sollen sie sein oder werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Rühmen wird sich jeder, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Also David weiß, dass er König ist und auch König wird. Er ist schon gesalbt, sitzt zwar noch nicht auf dem Thron, Saul verfolgt ihn noch. Es ist ja ein Psalm, als er in der Wüste Juda war, da als er fliehen musste vor dem Saul. Aber er hat Freude in Gott. Er freut sich in Gott. Er ist zuversichtlich. Gott wird zu seiner Zeit eingreifen. Also das Blick, der Blick, der Ausblick auf das Ende der Feinde und auf die Erhöhung durch Gott. Gott wird den Feinden ein Ende machen und Gott wird ihn erhöhen. Das ist hier der Abschluss, Vers 10 bis 12, also der Ausblick auf das Ende der Feinde und auf das Ende, das gute Ende, das Gott mit ihm machen wird. Fünf Strophen. Durst nach Gott. Und wenn wir keinen Durst verspüren nach Gott, dann dürfen wir beten. Herr, mach mich durstig. Durstig nach dir. Dürstend. Wir sind schon wieder am Ende des Vormittags. Heute Nachmittag werden wir uns einen Psalm vornehmen. Vielleicht können Sie schon vorarbeiten, wenn Sie wollen. Psalm 103 werden wir gemeinsam versuchen zu gliedern. Wollen wir aufstehen zum Gebet.